Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Ich sag dir mal so, zu Corona-Zeiten hätte der Gesundheitsminister Lauterbach aber dazwischen gefuscht. So eng wie wir jetzt hier gerade das Vorgespräch aufnehmen.
Das stimmt, Jens.
Und du bist ja auch ganz sensibel mit Blick auf die Olympischen Spiele. Also ich glaube, kuscheln kann dich momentan, ich will dich ja nicht kuscheln, keine Sorge, aber du lässt der Körperkontakt auch momentan nicht zu.
Das ist jetzt wieder ein harter Einstieg. Hallo erstmal an die Community, das habe ich ja gelernt, dass wir nicht mehr von Hörerinnen und Hörern sprechen, sondern dass wir eine große, immer größer werdende Community haben. Jens, ich übernehme dein Part. Lasst gerne 5 Sterne bei uns da, wir nehmen alles, das volle Programm. Außer Körperkontakt, da hat der Jens recht. Es ist Olympia-Vorbereitung, in einer Woche geht's los. Außerdem, so eng müssen wir gar nicht mehr zusammenrücken, Jens. Bei Dynamo läuft's wieder.
Bei Dynamo läuft's wieder und da gleich meine Frage. Francesco Friedrich verzichtet momentan also auch auf jeglichen Körperkontakt, oder?
Wir haben uns gestern zum Abschlusstraining noch getroffen und haben...
Du sitzt jetzt mit dem Viererbob, das ist mir neu.
Genau. Der hat meine Trainingszeiten gehört und hat gesagt, Herr Kittow, Nummer sicher. Im Training muss die Kiste ja auch jemand anschieben. Mhm. Nee, ich habe nur zugeguckt und da haben wir uns so abgefäustelt.
Okay.
Wie ist denn da der Fachbegriff? Wenn sich die Fäuste so treffen, nur kurzer Körperkontakt sozusagen.
Okay. Tino, natürlich nach den Ergebnissen der letzten Woche habe ich mir überlegt, okay, da bin ich ein bisschen abergläubig. Und nachdem das ja letzte Woche gut gelaufen ist mit dem kleinen Quiz, machen wir auch diese Woche ein Quiz.
Darf ich wieder nichts wissen, oder? Damit alles so ist wie immer.
Und wieder selbe Kategorien. Einmal Kategorie Tabellenführer, einmal Kategorie Buntes aus Italien zu Olympia und einmal Kategorie, was macht eigentlich?
Na, lass mal raus.
Kategorie Tabellenführer, Einstiegsfrage. Dieses Mal gehen wir international und wir haben ja jetzt auch einen Europacup-Spieler bei Dynamo Dresden mit Ben Bobzin. Ich will wissen, wer ist denn der Tabellenführer vor dem finalen Spieltag in der Europa League?
PAOK Saloniki ist es nicht. Olympiakos, Piraeus wahrscheinlich auch nicht, AC Florenz, die waren dort ja auch mal unterwegs. Glasgow Rangers? Nee, ich habe es einfach mal so gesagt. Ich wollte ein bisschen in ein höheres Regal, aber ein bisschen abwegig. Sag mal das Land, dann sage ich den Verein. OSC Lille. Oh, falsch. Aber das kam wie aus der Pistole geschossen. Olympique Lyon.
Sehr gut. Im zweiten Versuch.
Wegen Olympia, na klar, Olympique, ja, ich hätte ja alleine drauf kommen können, logisch.
Zweite Frage. Sind wir jetzt bei der olympischen Frage?
Schöne Überleitung von mir übrigens mit Olympia und Piakos.
Du bist ja bei den Olympischen Winterspielen und dein Hauptpunkt oder deine Hauptwettkampfstätte wird ja die neue Bob- und Rodelbahn in Cortina sein, die ja genau dort gebaut worden, wo es die alte Bahn gab, 1956. So. Und in welchem Kinostreifen hat denn die alte Bobbahn von Cortina eine wichtige Rolle gespielt?
James Bond.
Stark.
Ja, ich weiß halt doch was.
Stark.
Ja.
In tödlicher Mission, Roger Moore, 1981.
Das hätte ich jetzt nicht sagen können, da bin ich ehrlich. Ich bin dann eher erst später eingestiegen, Pierce Brosnan. Und, aber ich hörte davon irgendwie.
Das ist stark. Hat ja auch letzte Woche, glaube ich, eine Frage richtig beantwortet.
Das soll ja alles so sein wie letzte Woche.
Und ich glaube, Frage Nummer 3 wird schwierig für dich. Aber ich frage auch wieder aus demselben Zeitraum. Das war damals der Winterneuzugang, der das größte Bohai erregt hatte. Kam damals vom Europacup-Teilnehmer von Slavia Prag.
In welchem Jahr sind wir?
Wir sind im Jahr Saison 2019-2020. Na, weiß
ich doch. Ich komme auf seinen Vornamen näher. Nachname ist Fenin.
Nee, Josef Huschbauer.
Ach, Josef Huschbauer. So. Ah, okay. So.
Und ich will wissen, der spielt immer noch.
Man Ach so, glaubt, das war noch gar nicht die Frage. Ach, da habe ich ja noch eine Chance.
Du
Na,
hast
los.
Noch die Frage, wo spielt denn der Josef Huschbauer jetzt?
Viktoria Pilsen?
Nee. Du kannst aus seinem Heimatland schon mal weggehen.
Das habe ich mir gedacht.
Ja.
Die zypriotischen Vereine habe ich nicht so drauf. Israel hatte ich letzte Woche probiert, war glaube ich auch verkehrt.
Aber du liegst schon mal gut. Hätte ich jetzt gedacht, Mensch, gut.
Zypriotisch. Also doch zypriotisch.
Ja?
Irgendwas in Nicosia, die haben mehrere Vereine. Nee. Ammonia oder so ähnlich. Und na lass es, sag's mir mal bitte.
Gib's also zu, dass du es nicht weißt, ja?
Ich gebe es schweren Herzens zu, aber ja, man hört's raus. Nein, ich weiß es nicht.
Spartakos Kitio.
Oh.
Zweite zypriotische Liga. Spielt dort aber noch regelmäßig.
Guter Mann. Und wobei, so mit Sparta, da sind wir ja wieder fast bei Olympia.
Und ich wollte das als Übergang nehmen zu Slavia Prag. Wer hat Slavia Prag letzte Woche in der Champions League getroffen
da
gegen den FC Barcelona?
Da weiß ich Vor- und Zunahme, da weiß ich die Minute. Es war Vasil Kusey in der 10. Minute. Sie verloren 2-4.
Aber er hat das Führungstor getroffen.
Ja, zum 1-0.
Ja, stark. Und ein anderer Ex-Dynamo, der hat auch letzte Woche jetzt für Schlagzeilen, boah, für kleine Schlagzeilen gesorgt, ist innerhalb der zweiten Liga gewechselt.
Habe ich mit großem Interesse gesehen. Ich habe ihm auch ein Herz gegeben, wobei mich das ehrlicherweise immer verstört, wenn so eine Zuneigungsbekundung immer dieses Herz ist. Aber ich habe das, ein Herz fürs Kleeblatt, Paul Will, wenn du das meinst. Ne?
Ja, genau.
Fand ich, dachte ich, was hat er denn für Sachen an? Und dann habe ich das erst durchgeholt.
Mhm.
Wir titelten 3 Tage zu spät fürs Wiedersehen mit Dynamo.
Ja.
Alter, war das Viertspiel ja schon durch.
Ja, ja, ja.
Jetzt könnte man sagen, da hat der Paul gesagt, ich komme zu euch, aber ich will nie gegen Dynamo spielen.
Mhm. Was machen wir mit dem letzten Ex-Dynamo, der momentan in aller Munde ist?
Oh, das ist jetzt, ey, du hast 3 Fragen gesagt. Das hört doch gar nicht auf heute. Wir sind
aber
doch
der ist wirklich, Quiz. Und da wäre ich fast gar nicht drauf gekommen. Der hat im Nachwuchs nur gespielt. Und wenn der wechselt, dann kriegt Dynamo nochmal ordentlich Kohle.
Ach, na klar, habe ich doch. Na, Schlagzeilen habe ich doch heute auch gelesen. Jetzt komme ich nie auf seinen Namen.
Von
Hansa Rostock.
Rein Natieri.
Genau. Was soll man mit dem machen? Oder soll er wechseln, damit Dynamo noch mal Geld kriegt?
Ist dir egal, ob Hansa Rostock dadurch einen Aufstieg verzockt.
Das ist mir in dem Fall egal, weil wenn jetzt Kleingeld reinkommt, da kommt Andi Hodi. Vielleicht liegt es ja daran, dass der noch nicht da ist, weil noch ein bisschen Kleingeld fehlt in der Portokasse.
Das kann sein.
Weißt du?
Ja.
Hast du noch eine Frage? Frag mich alles.
Ja, na gut. Eine Frage noch. Hm? Was heißt denn insofern auf Italienisch? Insofern lässt sich mit einem einzigen festen Wort ins Italienische nicht übersetzen, aber zum Beispiel per tanto oder die Consequenza.
Die Consequenza gefällt mir gut.
Ja.
Die Consequenza, den haben wir.
Werbung.
Bei unserem Exklusivpartner Radeberger Pilsner gibt's im Radeberger Online-Shop aktuell den Winter Sale. Bis zum 23. Februar gibt es auf ausgewählte Artikel Rabatte von bis zu 60%. Mit dabei sind unter anderem Hoodies, Jacken, Wintermützen, Schals, Sweater und praktische Accessoires für Alltag und Freizeit. Zum Beispiel finde ich ganz praktisch die Autobox. Auch die beliebte Sherpa-Fließjacke ist reduziert und hält zuverlässig warm in der kalten Jahreszeit. Alle Angebote und Details findet ihr unter shop.radeberger.de.
So, Tino, ich würde sagen, genug der Vorrede. Wir haben ein bisschen was zu besprechen, sehr viel Sportliches. Ein paar Sachen, die in Magdeburg nicht so schön waren, die aber wenig mit Dynamo zu tun hatten.
Das sind ja die Schlagzeilen, die jetzt leider die Tage danach bestimmen. Ne?
Ah, furchtbar. Aber wir konzentrieren uns vornehmlich aufs Sportliche und das ist richtig gut. Und man merkt schon, die Laune bei der Sportgemeinschaft ist auch richtig gut.
So, jetzt sind wir zu dritt hier in der Runde, freuen uns sehr. Der Mann berichtet und kommentiert für die Kollegen von Sky, ist aber auch mittlerweile Mega-Podcaster, Familie Fußball. Dann macht er den BVB-Podcast für die Kollegen der Ruhrnachrichten. Wir freuen uns, dass er ein paar Minuten Zeit gefunden hat. Hat am Samstag den El Clasico Magdeburg gegen Dynamo Dresden kommentiert für die Kollegen von Sky, Hansi Küpper. Hansi, guten Tag.
Hallo, ich grüße euch. Freue mich, dass ich da bin.
Ja, wir freuen uns auch. Und jetzt sind 3 Männer in der Runde. 2 davon waren in Magdeburg bei Temperaturen weit unter Null. Einer hat das Spiel in der beheizten Stube mit Tee und heißer Suppe angeschaut. Und Hansi, genau das ist der Mann, der in 1,5 Wochen bei den Olympischen Winterspielen dabei sein will. Ist schon grotesk, oder?
Du lieber Himmel, also du hast es tatsächlich in der Wärme gesehen.
Naja, ich will es mal vorsichtig sagen. Die Rache kommt ja immer mit Verspätung. Im Haus der Presse, wo ich das also mir am Samstagabend angeschaut habe, ist heute die Heizung ausgefallen. Kommt jetzt mit Verzögerung, dafür kriege ich es jetzt diese Woche knüppeldick und habe sozusagen Olympiagewöhnung. Ab heute ist Olympia-Anpassung im Büro.
Wahrscheinlich habt ihr am Samstagabend beim Elbklassiko die ganze Wärme so weggesaugt, dass jetzt nichts mehr da ist, alles kalt.
Ach, dreh noch mal auf. Nee, ich hab schon noch 4. Nee, gib ihm. Mach auf 5, die frieren dort ordentlich in Magdeburg.
Dynamo.
Wir können's
genau.
Doch hier schön warm haben.
So war's. Jens, so ein Epper war's. Genau.
Ich muss ganz ehrlich sagen, Hansi, in der zweiten Halbzeit, und ich hatte die bewärmten Einlegesohlen drin, auf die ich wirklich schwöre, aber in der zweiten Halbzeit haben selbst die nur bedingt geholfen, weil da ist es so von unten
herrlich reingezogen. Oh.
Also ich habe, sollte eigentlich ein Geheimnis sein, ich habe tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben diese Wärmesohlen eingelegt, weil ich denke, das muss jetzt passieren. Ich hatte eine schlimme Erfahrung in den letzten Wochen mal. Und dann ging es mir genau wie dir, dass ich am Ende gesagt habe, so optimal ist das jetzt natürlich nicht mehr. Aber dann war es wahrscheinlich irgendwie nach 4-5 Stunden und bei dieser Kälte. Ja, also am Anfang haben sie schon geholfen, am Ende wurde es weniger.
Sonst finde ich die Dinge wirklich richtig gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, in der zweiten Halbzeit hat es mich auch ein bisschen gefroren. Tino, ich sag dir nochmal, ich habe Taschentücher inflationär ausgegeben. Die Menschen, die ich trösten musste, weil sie alle gesagt haben, wo ist denn Tino Meyer? Wo ist denn Tino Meyer? Das kann ich ja gar nicht aufzählen. Also Sabrina Bramowski hat gesagt, ist der Tino da? Nein, der ist nicht da. Dann Sören Fiedler, dein Ex-Kollege, habe ich gefragt. Also es waren wirklich sehr, sehr viele, die ich trösten musste, weil du nicht da gewesen bist.
Und wenn ich es kurz sagen darf, ich habe ja mit Fabian Klos zusammen das Spiel kommentiert und ich habe mich gewundert, weshalb auf der Tribüne so viele Menschen geweint haben. Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's.
Ich hatte mich vorbereitet, weil ich ja dann zwischenzeitlich dachte, es geht doch 3-3 aus. Und ich muss tags darauf die Wettschulden einlösen und Sabrina Eis bringen und an die Hoodie abholen. Also ich hatte ja auch Vorbereitung, aber es kam ja dann anders. Obwohl auch ein 3-3 möglich gewesen ist, zwischenzeitlich, hätte ich mal so gedacht.
Christian Walter hat auch nach dir gefragt, dem musste ich auch sagen, dass du nicht da bist. Naja, egal. Lass uns über das Spiel reden. Ich fand, die Voraussetzungen waren natürlich richtig gut. Das erste Spiel der beiden Mannschaften in Magdeburg wieder mit Zuschauern seit über 7 Jahren. 2021 war ja Corona-bedingt ohne Zuschauer. Also seit 2018 mal wieder in Magdeburg. Der El Clasico mit Zuschauern, 27.000, Rahmenbedingungen haben einfach gestimmt und man hat so auch die Spannung gespürt. Beide Mannschaften hatten das Auftaktspiel der Rückrunde gewonnen, leichter Favorit war der erste FC Magdeburg, aber von den Voraussetzungen eigentlich ein gutes Flair und ein tolles Spiel.
Definitiv. Und das Lustige war ja, beim Hinspiel haben die beiden also am zweiten Spieltag sich getroffen, im einzigen Duell mit zwei Mannschaften, die am ersten Spieltag verloren hatten. Jetzt hat der Osten mal kurz den Spieß umgedreht und jetzt waren genau der 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden die beiden, die sich in einem Duell trafen mit zwei Siegern am ersten Rückrundenspieltag. Also von daher beste Voraussetzung bei Dynamo ja ohnehin durch diesen doch sehr wichtigen und erleichternden Sieg gegen Fürth. Ja, und der 1. FC Magdeburg, der ist in dieses Spiel gegangen als Spitzenreiter der letzten 5 Spieltage. Also der 1. FCM hatte schon einen Megalauf.
Nicht wundern, wir reden über das, was da am Rande passiert ist. Natürlich, das gehört mit zu diesem El Clasico, konzentrieren uns jetzt allerdings erstmal auf das ganze Sportliche. Und zum Sportlichen gehört natürlich auch dieses sehr, 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 sehr geile schwarze Trikot von Dynamo Dresden, was rasend schnell verkauft worden ist. Jetzt gab es die zweite Bestellfrist, sollen alle, die wollen, auch eins bekommen. Aber wie hat es Thomas Stamm auch so gesagt, naja, das ist eben auch ein Shirt, ein Trikot, was klasse aussieht und was wirklich stylisch ganz, ganz oben ist, finde ich.
Ja, kann man, finde ich, nur unterschreiben. Es sieht sehr edel aus, dieses Dynamo-Logo auf schwarz. Das hat fast sowas von einem leuchtenden Stern, der so aus der Dunkelheit kommt. Die Trikots, die die Spieler getragen haben, waren ja etwas anders, weil mit Rücksicht auf die Journalisten gab es ja Rückennummern. Das ist ja im Original dann nicht so. Aber ich muss wirklich sagen, da ist wirklich ein ganz würdiges Outfit entstanden, wenn man weiß, was Dixie Dörner für Dynamo Dresden bedeutet und wenn man weiß, dass es eigentlich ja so eine Art Dixie Dörner Woche war mit dem 4. Todestag am 19. und mit seinem 75. Geburtstag in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also um Mitternacht.
Finde ich absolut auch, das, was Hansi sagt, ein sehr, sehr schönes Trikot und ich sage euch was, aber mein Hingucker am Samstagabend war, ich habe die Live-Ticker ja gemacht, aus dem warmen Dresden, ja, aber das tut jetzt gar nichts zur Sache.
Wo hinterher die Heizung ausgefallen ist.
Habe ich das schon erzählt?
Stufe 5? Zu großer Wärmeverbrauch, genau. Ich erinnere mich.
Mein Hingucker am Samstagabend war dann nach einer gewissen Weile, habe ich aber erst festgestellt, es gab auch einen gelben Farbtupfer auf dem Feld. Das war Tim Schreiber. Klar. Und das sah natürlich irgendwie auch klasse aus. Das ist dieses Schwarz-Gelb. Das fand ich eine sehr schöne Lösung, dass er da ein ganz komplett gelb gelaufen ist. Und man hat es deshalb am Anfang am Fernsehbildschirm nicht so mitbekommen, weil die Kamera natürlich eher mal auf die Magdeburger Hälfte gehalten hat, weil Dynamo war ja von Anfang an so gut im Spiel. Ne? Und Tim Schreiber war ja quasi lange Zeit nicht das Trikot blütenweiß, sondern wirklich strahlend gelb und ohne Grasfleck und allem anderen.
Kommen wir gleich dazu. Ich will noch einen Satz zu Dixi verlieren. Dixi ist die Legende bei Dynamo Dresden, ist wirklich der größte Spieler gewesen. Und man wird ihm auch nicht gerecht zu sagen, okay, er ist der Beckenbauer des Ostens. Also ich weiß, auch er selber hat das nicht so toll gefunden. Niemand würde ja auch zu Franz Beckenbauer sagen, er ist der Dörner des Westens. Also von daher, klar ist der Vergleich immer gerne genommen worden, Ost-West. Aber Dixi steht für sich, Dixi steht für Dresden, Dixi steht für diese Region, Dixi steht für diesen Verein und Dixi war einfach Dynamo. Und der war auch nach seiner Karriere jemand, der wirklich komplett angenehm war, mit dem du reden konntest über den Fußball, aber auch über ganz andere Dinge. Und er ist viel zu früh von dieser Welt gegangen, das muss man wirklich sagen. Der fehlt auch, auch seine Meinung fehlt sicherlich. Und deshalb tut's natürlich weh, aber deshalb ist es umso schöner, wenn man dann am Sonntag, am Tag nach diesem Sieg, mal nach oben geschaut hat. Und das hat ja Dynamo auch so kommuniziert. Der Sieg war auch ein bisschen für dich, Dixi, zum 75.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, auf dem Heimweg nach Dresden um 0 Uhr werden unabhängig voneinander fast alle 2.900, 3.000 Dynamo-Fans, die in Magdeburg waren, genau das gedacht und vielleicht auch gesagt haben und einen Gruß hochgeschickt haben in den Fußballhimmel.
Für den Verein einfach eine Person, die sehr wichtig war, sehr wichtig ist, glaube ich, weiterhin. Die Nummer wird nicht mehr vergeben. Also es gibt schon ganz, ganz viele Anzeichen, die darauf hindeuten, dass es eine sehr außergewöhnliche Karriere war, aber wahrscheinlich auch ein sehr, sehr außergewöhnlicher Mensch, weil nur das Sportliche oft nicht dazu führt, dass man dann auch so einen Status hat. Von daher bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, spüre aber schon, dass die Personalie von Dixi einfach sehr, sehr besonders ist hier in Dresden und das auch weiterhin so sein soll. Und dann umso schöner, dass man, wenn man sieht jetzt auch, wie die Trikots weggegangen sind, wie die Leute das auch weiterhin sehr, sehr hoch anrechnen, was da geleistet wurde, sportlich, aber auch als Mensch, ist es einfach ein schönes Zeichen und soll auch über die nächsten Jahre, Jahrzehnte unbedingt so beibehalten werden.
Zum Spiel. Wir sind beim Sieg. Im Grunde genommen die Revanche gelungen. Thomas Stamm hatte das ja unter der Woche gesagt, dass das schon noch an ihm nagt, diese Niederlage im Hinspiel. Hansi, du hast vorhin gesagt, zweiter Spieltag, dieses 1-2. Der ein oder andere, auch euer Kollege Tino, meinte dann, naja, man könnte vielleicht auch von einem glücklichen Sieg sprechen. Das finde ich ist aber weit gefehlt, weil dann kannst du ja auch sagen, okay, dann war der Sieg des ersten FC Magdeburg in der Hinrunde ein glücklicher. Also so verdient der Sieg von Magdeburg in der Hinrunde gewesen ist, finde ich, war der jetzt auch von Dynamo Dresden in der Rückrunde. Der hatte sicherlich ein paar Momente, wo Dynamo das Glück des Tüchtigen hatte, aber es war ja jetzt auch nicht so, dass Dynamo chancenlos in Halbzeit 2 war, wo dann Magdeburg natürlich einen Großteil der Chancen hatte. Ich finde, wenn du alles zusammen addierst, dann geht der Sieg in Ordnung.
Also ich sage auch, der Sieg ist auf keinen Fall unverdient. Also das ist erstmal Fakt. Und glücklich würde ich ihn auch nicht bezeichnen. Es gab diese 2-3 Momente und ich sage rückblickend, in der Hinrunde hätte Dynamo wahrscheinlich das Spiel verloren oder unentschieden gespielt. Aber wahrscheinlich wäre in der ersten Halbzeit das Ding auf 2-3-1 gekippt. Und dann hätten wir so die Analogie zum Hinspiel. Aber das ist halt der Fußball und das ist das, was man halt irgendwie auch schwer erklären kann. Und das ist das Gefühl, was ich ein Stück weit auch vor diesem Spiel hatte, wo ich dachte, na mal gucken, klar ist Magdeburg irgendwie die fußballerisch bessere Mannschaft und vielleicht haben sie auch in Summe die besseren Einzelspieler, aber am Ende gleicht sich's irgendwie im Fußball aus, auch wenn das mathematisch Quatsch ist und irgendwie, wenn der Ball von Sukowski einen Millimeter weiter rüber geht oder anders abspringt, dann ist der drin, aber das ist halt auch der Fußball, ne?
Ja, ich finde auch, man muss es gar nicht unbedingt in glücklich, unglücklich, verdient, unverdient aufteilen. Völlig klar, wenn der 1. FC Magdeburg zweimal den Pfosten trifft und einmal war es wirklich ein halber Zentimeter, als der Ball dann praktisch parallel zur Torlinie geht, um sich dann hinterm Pfosten rauszudrehen. Klar, wenn diese beiden Momente anders ausgehen, dann wird Dynamo das Ding mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gewinnen. Ich finde viel wichtiger, dass Thomas Stamm sagen kann und auch die Mannschaft, wir haben einen richtig reifen Fußball gespielt, als wir in Magdeburg angekommen sind. Die ersten 20 Minuten gehörten Dynamo, das war mutig. Die Magdeburger haben hinterher eingeräumt, das haben wir so nicht erwartet. Dann kommt der 1. FC Magdeburg zum ersten Mal, trifft den Innenpfosten, kurz danach macht er das Tor. Und dann war natürlich auch wieder klar, wenn du gegen eine so spielstarke Mannschaft wie den 1. FC Magdeburg in dessen Stadion hinten liegst, dann wird's aber richtig, richtig schwierig. Und dann hat Dynamo zurückgeschlagen und deswegen verdient, unverdient, glücklich. Es war eine starke Leistung von Dynamo Dresden, die mit Sicherheit eine Menge Mut macht. Auch und wieder einmal natürlich mit Blick auf die vier Neuzugänge, die auf dem Platz standen und die, glaube ich, Volltreffer werden könnten. Thomas Keller ist es jetzt schon.
Was immer hilft, ist eine sehr gute Startphase. Ja, die Chance in Pfosten, die kann reingehen. Ich finde, wir haben direkt zu Beginn ein, zwei gute Möglichkeiten. Wenn wir zielstrebig abschließen, haben wir diese Möglichkeiten auch. Aber wenn du spürst, dass du eigentlich ganz ordentlich drin bist, hilft es natürlich. Auch wenn du hier 1-0 hinten bist, ist immer was möglich. Für das war letzte Woche zu gut, waren die letzten Wochen zu gut. Und das war auch jetzt nicht nur über Standardsituationen, grundsätzlich auch über Umschaltmomente immer wieder gefährlich sein können. Das wissen wir. Das haben wir, glaube ich, auch immer wieder betont, dass wir immer in der Lage sind, meiner Meinung nach, torgefährlich zu sein. War auch heute so. Gerade wenn man die qualitativ guten Chancen nimmt, müssen wir uns nicht verstecken. Ja, mehr Ballbesitz dann zugelassen oder dem Gegner zulassen müssen, weil sie es einfach richtig gut machen, über die letzten Wochen gesehen. Ist nicht überraschend für mich, dass wir auch nach einem Rückstand zurückkommen können. Und dann auch bei der einen oder anderen Situation braucht so ein bisschen Spielglück. Das haben wir vielleicht in der Vorrunde nicht immer gehabt, aber normalerweise die 1-1-Situation von Vince, wenn er den leicht anchippt, dann nochmal kann auf der oder auf unserer Seite kein Tor fallen. Von daher war ich nicht überrascht, dass wir nach dem Rückstand auch hier in Magdeburg zurückkommen können.
Ich hatte mit Sabrina Bramowski kurz vorm Spiel gesprochen und die sagte zu mir, je mehr ich drüber nachdenke, desto schlechter wird mein Gefühl. Sage ich jetzt für Dynamo oder für Magdeburg? Eher für Magdeburg. Und da dachte ich mir, okay. Und fühlte mich dann in der von Hansi jetzt schon angesprochenen Anfangsphase bestätigt. Dann kam zwar das Tor der Magdeburg, aber lasst uns mal über die Anfangsphase sprechen. Da ist Dynamo Dresden tatsächlich sehr mutig, sehr forsch aufgetreten. Und da hast du wirklich tatsächlich mal nach einer Viertelstunde überlegt, wer ist denn ja eigentlich Heimmannschaft und wer ist ein Auswärtsteam?
Na, neben dem Mut ist mir auch aufgefallen, dass sie auch körperlich halt absolut sofort präsent waren, dass sie immer wieder nicht nur angelaufen sind, sondern richtig gefährlich und intensiv daraus auch ein paar Szenen kreiert haben. Hatte Magdeburg auch zwei, dreimal Glück. Hansi, du hast es mit dem Fabian Klos auch so moderiert, ne, dass sie da hinten raus Magdeburg zwei, dreimal schon im Spielaufbau Glück hatten. Das hätte noch schärfer für Dynamo ausgehen können. Ich fand das danach auch bemerkenswert, was Patrick Sander, Magdeburgs Trainer, gesagt hat, der das nämlich eingeräumt hat bei euch am Mikrofon, Hansi, wo er gesagt hat, ja, hat uns überrascht und ja, man muss es auch anerkennen, genau, dass Dresden das sehr gut gemacht hat und da muss man so eine Niederlage auch mal akzeptieren. Fand ich einen sehr fairen Zug.
Ich glaube, da steht Patrick Sander ja ohnehin für, dass er mit großer Gelassenheit halt die Dinge aus einer relativ objektiven Warte beurteilt, selbst wenn er natürlich als Erfolgstrainer des 1. FC Magdeburg, das kann man ja inzwischen sagen, persönlich betroffen ist.
Ja, aber die Heimschwäche vom 1. FC Magdeburg, das haben beide Teams irgendwie gemeinsam. Dynamo ist ja momentan zu Hause auch noch nicht die Wucht in Tüten, haben erst zwei Heimsiege errungen in dieser Saison, den zweiten jetzt gegen Fürth. Also die Heimschwäche haben beide gemeinsam, eigentlich unerklärlich, wobei die ja nun wirklich immer einen starken Support von den eigenen Fans haben. Patrick Sander konnte sich das auch nicht erklären, sagt aber, unsere Heimbilanz ist definitiv ausbaufähig und das noch milder ausgedrückt.
Ja, es gab ja diese Phase, wo der 1. FC Magdeburg nach einem 13-0 gegen Schalke 04, ich glaube 9 Monate lang, kein Spiel mehr gewonnen hat. Und das ist genau wie du sagst, natürlich schon ein Phänomen, das du feststellen musst in den beiden mit lautesten Stadien der Liga. Klar, der Betze ist noch ein bisschen größer, Schalke ist ein bisschen größer. Hast du halt diese Heimschwäche, die sich beim 1. FC Magdeburg fortgesetzt hat.
Und dann rettet uns zum ersten Mal der Pfosten, der Innenpfosten, als Zukowski schon das erste Mal so aufblitzen lassen hat, dass er ein guter Torjäger ist. Da hat Dynamo Glück gehabt und ich finde, mit diesem Innenpfostentreffer nimmt dann auch Magdeburg am Spiel teil.
Genau. Und dann dauert es ja, glaube ich, auch nicht lange, bis das 1-0 fällt. Und ich weiß nicht, du wirst es dann gehört haben, Tino, dass der Fabi Klos ja gesagt hat, also wenn das hier noch ein bisschen so weitergeht, dann hole ich mir ein Trikot von Zukowski, weil er wirklich überhaupt nicht im Spiel war. Und dann ist er im Spiel und macht sofort alles richtig. Perfekte Bewegungsabläufe, Ballannahme, Abschluss, alles fließend. Ihm fehlt der eine Zentimeter, beim zweiten Mal ist er da, perfekt bedient von Artig. Aber das war dann tatsächlich die Phase, als der 1. FC Magdeburg dann gesagt hat, okay, jetzt haben wir 20 Minuten lang zuschauen müssen, wie Dynamo hier das Geschehen in unserem Stadion bestimmt. Jetzt entschließen wir uns dann mal mitzumachen.
Man muss dazu sagen, begünstigt der Führungstreffer natürlich durch diesen, hätte man fast in der Hinrunde gesagt, typischen krassen Dynamo-Fehler. Diesmal auf der rechten Außenbahn hat man so auch noch nicht. Also die Fehler sind ja immer anders. Diesmal hat Jonas Sterner praktisch den Flankenwechsel mit einem doch schon krassen Stellungsfehler, hat er danach auch selber ja eingeräumt, eingeleitet. Die Flanke von Artig war perfekt, die Vollendung auch, aber klärt Sterner das? Gibt's das nicht? Umso bemerkenswerter, dass Jonas Sterner sich danach gefangen hat, aber auch Dynamo sich irgendwie ja dann sehr, sehr schnell zurückgemeldet hat.
Jonas, dafür hat es doch gelohnt, nach Dresden zurückzuwechseln, für solche Momente, die man dann nach dem Spiel mitbekommt, oder?
Ja, absolut. Davon habe ich geträumt, bevor es dann feststand. Klar, heute war nicht mein bestes Spiel, aber es zeichnet eine super Mannschaft aus, dass die Jungs mich da rausgeholt haben und wir einen Derby-Sieg feiern können.
Ja, wenn du es schon ansprichst, frage ich dich auf den Führungstreffer von Magdeburg. Siehst du unglücklich aus?
Ja, absolut. Da bin ich auch selbstkritisch so. Das habe ich schon ein paar Mal in meiner Karriere gehabt, so die Situation. Normalerweise kläre ich den ganz einfach, aber ich glaube, das zeigt, was für eine geile Mannschaft wir sind. Die Jungs kommen, holen mich aus dem Loch und dann gewinnen wir.
Also euch macht auch einen 0-1 Rückstand bei der Mannschaft der Stunde. Magdeburg war die formstärkste Mannschaft, nichts aus und wirft euch auch nicht um.
Ja, genau, wir sind eine geschlossene Einheit. Ich glaube, das merkt man jeden Tag bei uns auf dem Trainingsgelände. Das ist schon sehr speziell und so holen wir gerade die Siege.
Was macht das jetzt, dieser tolle Rückrundenstart? Ihr seid jetzt wirklich unten dran und so ein Erfolg im Elbklassiko, der gibt ja auch zusätzlich Rückenwind.
Ja, absolut, auch gerade für die neuen Spieler, die dann auch gekommen sind, direkt so reinzustarten mit den Fans zusammen, das ist überragend.
Ich glaube, besser hätte es jetzt nicht laufen können mit den zwei Spielen und auch mit diesem ganz wichtigen Spiel. Ist ja auch für die Fans nach der Hinspielniederlage wichtig gewesen.
Ja, genau, das hat man vorher schon gemerkt und wir wollten den Fans heute einfach was zurückgeben. Die haben mega Stimmung gemacht und wir sind glücklich, dass es funktioniert hat.
Die Stabilität in der Defensive, das ist augenscheinlich klar. Gegentreffen heute kassiert, aber auch in der zweiten Halbzeit, auch mit einem starken Tim Schreiber, ja dann nichts mehr zugelassen.
Nee, genau, ich glaube, das sind wir dann alle im Verbund. Klar, heute war ein individueller Fehler, aber so in der Einheit zusammen machen wir wenig Fehler und das zeichnet uns gerade aus.
Ich wollte nur kurz zu Sterner sagen, es war tatsächlich nicht so. Manchmal versuchst du ja zum Ball zu kommen und musst dann irgendwann im letzten Moment feststellen, ich erreiche ihn nicht soeben. Und dann war es eben auch eine Menge Pech. Das war bei ihm tatsächlich anders. Der Ball ist lange unterwegs. Er stoppt nochmal ab. Er hätte das Ding ganz klar klären können, wenn er weitere drei Schritte Richtung Außenlinie macht und köpft. Er dachte, er kommt auch so ran und macht dann den entscheidenden Fehler, der aber natürlich auch nur deswegen ein entscheidender Fehler ist, weil Artig ja mit einer Technik und mit einer Spielintelligenz und mit einer Auffassungsgabe, die wirklich Respekt abnötigt, das Ding annimmt, was ja nicht leicht war, weil er bis zum letzten Moment überhaupt nicht weiß, ob und wie der Ball kommt und dann in Sekundenbruchteilen halt alles richtig macht.
Weil du Barış Artig jetzt auch gleich nochmal erwähnst, es war ja auch das Duell der beiden Spieler, die auf ihren Ex-Verein getroffen sind und auch der beiden Freunde, Barış Artig und Jason Checker. Ich fand schon, dass Artig der auffälligere war von den beiden, hatte ja dann auch noch die Riesenchance in der zweiten Halbzeit, bereitet das Führungstor des 1. FC Magdeburg vor. Checker, würde ich sagen, ja, solide mit Licht und Schatten.
Ja, ich glaube, er muss sich ja auch nicht dann sofort vergleichen lassen. Klar hat man auf beide geguckt bei ihrer Vorgeschichte, aber Barış Artig ist nun mal einer der großen Ausnahmespieler in der zweiten Liga insgesamt. Und wenn er aufdreht, das hat man ja oft genug erlebt, auch übrigens jetzt am Samstagabend, dann weiß man, was er kann. Ich habe Checker als ziemlich solide und gut empfunden, aber ich bin auch bei dir, Artig, noch ein bisschen auffälliger.
Jason, die Rückkehr hat sich gelohnt, oder, nach Magdeburg, oder? Es war ein schönes Gefühl.
Ja, drei Punkte sind grundsätzlich immer ein schönes Gefühl. Aber auch die Jungs wiederzusehen, das war schön, ja.
Wie hat es sich für dich angefühlt? Wie fandst du den Auftritt eurer, deiner neuen Mannschaft?
Ja, ich fand, dass wir brutal viel angelaufen sind. Wir wussten, dass Magdeburg spielerisch sehr gut ist und wir dagegenhalten müssen, viel laufen und dann versuchen auch über Konter zu kommen. Auch die Standards haben uns geholfen. Wir sind da unfassbar stark, die letzten Wochen schon. Und ja, kann so weitergehen.
Bist freundlich begrüßt worden bei der Ankunft beim Bus. Wie war es für dich selbst persönlich?
Ja, ich bin schon gut empfangen worden, glaube ich. Ein paar Fans kurz gesprochen, aber grundsätzlich bin ich hier auf jeden Fall gut empfangen worden.
Ist es für dich heute Genugtuung?
Ja, wie gesagt, grundsätzlich ist es immer schön zu gewinnen. Aber Genugtuung würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, es war schon ein besonderes Spiel für mich, aber Genugtuung kann man, glaube ich, nicht sagen.
Und du kommst zurück als Dynamo Dresden, lässt dich von dem Führungstreffer des ersten FC Magdeburg dann auch von der lauten Stimmung nicht beeindrucken und schlägst zurück und beeindruckend zurück. Und das sind dann doch die Parallelen zum Hinspiel. Da war es ja die Standardstärke des ersten FC Magdeburg, die Standardschwäche von Dynamo Dresden. Magdeburg trifft quasi ja mit dem Halbzeitpfiff beim Hinspiel zum 2:1. Das läuft auch umgekehrt. Lasst uns zunächst über das Ausgleichstor sprechen. Da habe ich gedacht, Mensch, schön, dass Kofi in so einem Spiel sein erstes Tor macht in der zweiten Liga. Und schön, dass er dann doch geblieben ist bei Dynamo Dresden. Lecce mag schön sein, aber Dresden ist schöner.
Ja, hat er danach ja auch gesagt, ne, dass er sich freut, dass er jetzt im Elbklassiko sein erstes Tor für Dynamo erzielt hat. Dank Hansi weiß ich jetzt auch, es ist der 100. Zweitliga-Torschütze im Dynamo-Trikot. Ich habe dann auch gedacht, 100 wirklich? Ich habe dann nebenbei ein bisschen hin und her gegoogelt und habe tatsächlich eine Liste gefunden und es ist der 100. Ich habe mir an euch gezweifelt, aber ich habe gedacht, hat Dynamo wirklich schon 100 Zweitliga-Torschützen? Aber in der Tat, sie sind jetzt doch schon ein paar Jahre auch Zweitligist gewesen.
Ja, du, es ist ja nicht so, dass ich in der Regel 18 Stunden die Woche Karteikarten schreibe, um dann falsche Infos rauszuhauen. Also kleiner Scherz also, natürlich.
Die ganze Woche hat sich Hansi vorbereitet, hat alle Statistiken dieser Welt gewühlt und das muss dann natürlich auch stimmen.
Pass auf, Hansi, also, lass mich kurz an der Stelle angrätschen, weil Jens mich ja immer mein Fußballwissen auf den Prüfstand stellt. Jens, die Top 3 der Dynamo-Torschützen in der zweiten Liga, jetzt. Die sollst du sagen, wer sind die drei Dynamo-Spieler, die meisten Zweitligatore erzielt haben? Für Dynamo.
Christoph Daferner?
Falsch, ist auf 4.
Gut. Oh, naja.
Na, das war meine Halbzeitbeschäftigung am Samstagabend. Während ihr Tee getrunken habt, habe ich Statistik gewälzt und Karteikarten für die Podcastaufnahme geschrieben.
Ist Stefan Kutschke mit dabei?
Nein. Pass auf, Jens, wir machen es kurz. Auf 1, Moussa Kone.
Okay.
Auf 2, Michael Poté.
Okay.
Auf 3, Zlatko Dedic.
Zlatko Dedic noch?
Und danach kommt Christoph Daferner. Der könnte es in dieser Saison noch schaffen. Naja, in die Top 3
ich und der kann sogar schon noch vorgegriffen. Christoph Daferner wird in die Top 3 noch reinkommen. So.
Und bevor jetzt die Leute draußen im Lande sagen, boah, der Küpper bläst sich auf. Also wir haben natürlich einen Datendienstleister und direkt nach dem Tor oder 2-3 Minuten Versatz kam halt diese Info. Er ist der 100. Zweitligatorschütze von Dynamo Dresden. Also von daher war es im Elbklassiko ein historisches Tor für Dynamo. Es gibt definitive Fälle, wo das Timing nicht so gut war.
Das haben die Agenturen dann auch aufgegriffen, das mit dem 100. Zweitliga-Torschützen für Dynamo Dresden. Das kann ich dir bestätigen. Und Kofi Amoako hat ja auch erst das Gebell gebraucht und dann im Nachsetzen den reingedrückt. Wichtiges Tor.
Kofi, muss man einen ausgeben, wenn man das erste Tor erzielt?
Ich hoffe nicht. Also, ich muss nicht einen ausgeben, aber ist schön.
War schön, oder? Der Moment in Magdeburg, so ein wichtiges Tor gemacht. Wie hat es sich angefühlt? Wir konnten ja am Samstag gar nicht mehr mit dir reden. Lief es denn wenigstens dann bei der Dopingprobe?
Ja, da lief es relativ schnell. Aber jetzt zum Tor, ja, es war schön. Ich konnte das in dem Moment nicht so genießen, weil es war ja das Tor zum 1-1. Aber als dann das 2-1 gefallen ist, war sehr schön.
Weißt du, dass du ein historisches Tor oder ein wichtiges Tor geschossen hast? Das mit der 100, hast du das mitbekommen?
Ja, das hat mir meine Freundin direkt gesagt, als ich nach Hause angekommen bin.
Du bist der 100. Zweitliga-Torschütze bei Dynamo Dresden.
Der 100. Torschütze ist jetzt auch cool.
Ihr seid richtig stark reingekommen. Erklär mal, was macht euch in der Rückrunde so stark, so gut, dass ihr die zwei Spiele gegen Fürth und gegen eine starke Magdeburger Mannschaft gewonnen hat?
Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile auch ein sehr gutes Team. Viel Konkurrenzkampf und ja, das Push jeden und Matchplan ist aufgegangen gegen Magdeburg und gegen Fürth.
Und so bereut man es dann auch noch nicht, oder? Bist ja in der Winterpause mal gefragt worden, Mensch, Italien, Lecce, schönes Städtchen, aber ich glaube, aktuell bereust es nicht.
Nee, habe jetzt mein erstes Profitor und es gibt nichts Besseres.
Kofi, die Serie sagt ja, ihr dreht es ein bisschen um aus der Hinrunde. In der Hinrunde habt ihr Fürth und Magdeburg verloren, jetzt habt ihr die beiden Spiele gewonnen. Jetzt macht er aber da einen Strich dahinter, also weil Bielefeld, da setzt er diese Serie dann nicht fort, oder?
Auf jeden Fall nicht. Also wir versuchen jetzt gegen Bielefeld das dritte Spiel zu gewinnen, weil in der Saison haben wir es ja auch noch nicht geschafft, 3 Spiele hintereinander zu gewinnen oder mal 3 Spiele nicht zu verlieren. Und ja, jetzt versuchen wir das fortzusetzen in Bielefeld.
Ist das für euch eine Motivation, dass man mit einem Sieg gegen Bielefeld nach langer Zeit, nach elend langer Zeit mal wieder über den Strich springen kann? Oder sagst du, ist mir eigentlich Wumpe, was zählt, ist der 34. Spieltag?
Schon eine Motivation, muss man sagen, so wie jetzt in der letzten Woche war halt ein Elbklassiko und das war auch nochmal ein Derby, auch nochmal eine Motivation und jetzt gegen Bielefeld können wir die ersten Schritte machen in einem Abstiegskampf und ja, ist eine große Motivation.
Wie schätzt du Bielefeld ein?
Gut, läuferisch stark wie immer und ja, kommt auf jeden Fall eine läuferisch starke Mannschaft auf uns zu.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsner. Weiter mit der Folge.
Ich sag's nochmal, an den Standards, da ist gearbeitet worden. Standard ist so ein gutes und einfaches und probates Mittel, Tore zu erzielen.
Es ist relativ schräg. Ich hatte heute ja schon den Podcast, du hattest das angesprochen, der Ruhrnachrichten zu Borussia Dortmund. Und genau das war das Thema. Der BVB stellt den Torwart zu. Renault im Stadion an der Alten Försterei. Die Trainer, auch die Torhüter, fragen sich, was ist eigentlich im Moment so alles erlaubt im 5-Meter-Raum? Das war ja früher nicht so. Und ich hielte es geradezu für extrem fahrlässig, wenn Vereine diese Erkenntnis jetzt nicht mit in die Trainingsarbeit tragen, dass du nämlich mit Standards noch mehr machen kannst als früher, weil die Torhüter, ich weiß nicht, wann sich das wie eingeschlichen hat, aber weil die Torhüter aktuell noch weniger geschützt sind. Und ich habe ja auch mit Fabi Klos gesprochen, welche Rolle hatte Reimann, Magdeburgs Keeper, am 1:1. Fabi Klos hat gesagt, ja, er unschuldig, er hat super schwer auf der Linie. Beim zweiten kann man ihn sicherlich nicht freisprechen, aber ein Trainer, der sagt, Standards trainiere ich nicht oder auf Standards muss ich mich nicht groß vorbereiten, das sage ich einfach mal relativ dreist, der hat dann tatsächlich vom Fußball weniger Ahnung, als ein Trainer eigentlich vom Fußball Ahnung haben müsste.
Und da, Tino, können wir sagen, da hat Thomas Stamm Ahnung vom Fußball, weil er das immer wieder auch in der Hinrunde moniert hat. Das Verhalten seiner Mannschaft bei Standards des Gegners, aber eben auch die eigenen Standards. Und das hat man ja gemerkt, das hat man auch immer wieder rausgehört. Er wollte das, bei der einen Einheit in der Türkei nicht möglich, unbedingt noch einstudieren. Und Standards haben eine wichtige Rolle gespielt in der Wintervorbereitung, in der kurzen.
Ja, sowohl hinten als auch vorne. Erstmal, auch das hat in Magdeburg ja deutlich besser geklappt, dass man bei den Defensiven, also bei den Standards gegen sich, wesentlich sicherer, kompakter steht, aber eben auch im Spiel nach vorne, im Angriff, hat sich das ausgezahlt. Ich meine, man hat ja auch ein paar exzellente Standardschützen, zum Beispiel mit Alexander Rosipal. Da wäre es ja auch da geradezu fahrlässig, wenn man das nicht ausnutzt, den Mann mit seiner Schusstechnik, mit seiner Genauigkeit und Präzision und dann in der Mitte eben auch nicht zuletzt mit Thomas Keller jetzt noch einen kopfballstarken Mann dazu. Da muss man was draus machen. Und gerade als Mannschaft, die vielleicht spielerisch oder in der individuellen Qualität im Spiel unterlegen ist, musst du die Standards noch umso mehr ausnutzen.
Tino, hast du die Thomas Keller Statistik auch gehört?
Ja.
Du hast ja ganz aufmerksam zugehört. Ist ja Wahnsinn, aber auch diese Statistik, oder?
Soll ich sie wiedergeben, damit du mich überprüfen kannst? Ich habe den Wink sofort verstanden. Jens, ja. Jetzt für dich, hör zu. Ich frage dich jetzt nicht, wie viele Tore Thomas Keller in den letzten 5 Jahren geschossen hat. Das waren nämlich 2. Und jetzt hat er in 2 Spielen auch 2 gemacht.
Das eine war mir klar, das hat er in Kopenhagen damals in der Conference League gemacht. Das muss ja dort gewesen sein und dann muss er irgendwo anders nochmal getroffen haben, oder?
5 Jahre sind eine lange Zeit, aber jetzt Fürth und Magdeburg kommen jetzt neu in die Statistik dazu.
Hat Dynamo nicht nur einen Defensivspieler, sondern auch einen Torjäger ausgeliehen aus Heidenheim?
Ich habe gerade zum Sören Gonter schon gesagt, dass sie mich als Stürmer verpflichtet haben.
Warst du als Jugendlicher, als Kind war doch jeder mal vorne drin, oder? Warst du bestimmt auch vorne drin?
Genau, die meisten Innenverteidiger fangen ja als Stürmer an und wandern dann im Laufe der Jugend immer weiter nach hinten. So war es bei mir auch. Ist schon ein paar Jahre her, vielleicht habe ich noch ein bisschen was mitgenommen aus der Zeit.
Aber machen wir das jetzt zur Normalität, dass du in jedem Spiel triffst?
Ja, ich glaube, ich bleibe grundsätzlich erstmal bei meinem Hauptjob, dem Verteidigen und was sich vorne dann ergibt. Da versuche ich natürlich immer gefährlich zu sein, auch in den nächsten Spielen. Und wie und ob ich dann nochmal treffe, werden wir dann sehen.
Wie hat sich das heute für dich angefühlt? Du hast sicherlich schon vorher mitbekommen, dass das ein besonderes Spiel ist, dieser El Clasico, dass noch eine Rechnung offen war aus dem Hinspiel. Die Revanche ist euch heute gelungen.
Ja, hat einfach brutal viel Spaß gemacht vor der Kulisse. Unsere Fans haben uns brutal nach vorne gepusht, gerade hier auswärts. Extrem wichtig für uns, gerade hinten raus auch, wenn es dann so ein Kampfspiel wird, wo es dann auch schon zäh ist hinten raus und man leiden muss hinten und die Dinger wegverteidigen muss. Aber macht einfach unglaublich viel Spaß mit der Mannschaft und mit den Fans im Rücken.
Und man merkt irgendwie so ein 0-1 Rückstand bei einer Mannschaft, die zuletzt richtig stark drauf war, schockt euch auch nicht.
Ja gut, es ist natürlich immer die Frage, wie geht man mit einem Gegentor um? Ich denke, heute sind wir überragend damit umgegangen. Wir haben nicht aufgesteckt, haben gesagt, wir machen weiter und haben uns dann am Ende vom Tag belohnt.
Und so kann es weitergehen, oder? Mit eigenen Toren und dann auch mit weiteren Siegen. Wobei bei euch ist ja das Motto von Spiel zu Spiel denken.
Ja, ganz kurz, ja, gebe ich dir recht. Von Spiel zu Spiel denken, unseren Job erledigen und dann sehen wir, wohin die Reise geht.
Ja, der Thomas Keller, mit dem hast du ja vor dem Spiel gesprochen. Hansi, hast du das Gefühl schon gehabt? Na klar, der war auch der Mann des Spiels aus dem Fürth-Spiel und da bietet sich's an bei der Busankunft, muss man ja auch nochmal sagen. Da gab's ja auch schon Feuerwerk, das hing aber damit zusammen, dass es eine Veranstaltung nebenan gab, so eine Motorsportveranstaltung, wo Feuerwerk gezündet wurde. Und da kam der Bus an und da habt ihr vom Fernsehen ja dann noch die Möglichkeit, mit einem Spieler zu sprechen beim Samstagabendspiel. Du hast dich für Thomas Keller entschieden. Hatte der da schon vom Spiel das gute Gefühl?
Er hat natürlich das gute Gefühl mitgenommen aus seinem ersten Spiel. Ich muss sagen, ich habe durch Zufall hatte ich Heidenheim am Ende der Hinrunde auch noch ein oder zweimal kommentiert, wo er auch auf dem Platz stand. Deswegen war es für mich ein bisschen überraschend, dass er, obwohl er ja seine Einsätze hatte in Heidenheim, eben genau in dieser Phase halt, dass er weggegangen ist, aber dann einen solchen Einstieg gegenführt. Er ist der neue Abwehrchef. Dynamo spielt zum ersten Mal zu Null. Er macht das Tor, er wird vom Kicker auch noch gewählt zum Mann des Tages. Also viel mehr Traumeinstand geht natürlich nicht. Und dann das Ganze nochmal mit dem zweiten Sieg und mit dem zweiten Tor im Elbklassiko zu bestätigen. Puh, da kann man nur sagen, das ist eine Phase, von der träumst du als Profi.
Und wenn ihr die Interviewsituation vorher ansprecht, Hansi, natürlich von dir ganz Gentleman. Du hast das Interview vor dem Bus geführt. Deine Kollegin hat es besser, die hat Sören Gonter im Bus interviewt. Ne? Da war es ein bisschen wärmer.
Ja, aber Katharina hat mit allen zusammen gewartet. Also uns war es kollektiv schon deutlich kälter als dir.
Danke, Hansi, danke. Denn die Busankunft des Dynamo-Busses hatte sich ein bisschen verzögert. Wir haben alle gewartet. Wann kommen sie denn? Hansi war schon 18:45 draußen, weil es gibt ja immer dieses Zeitraster. 18:45, 19 Uhr. 19 Uhr war dann eigentlich die Ankunftszeit. Und dann war es aber 19:07, 19:08, wo sie wirklich tatsächlich erst ankam. Und da haben wir dann doch schon das erste Mal ein bisschen mehr gefroren, Tino, dort draußen bei der Busankunft.
Ihr habt recht, ich lasse das so stehen. Ich will mich jetzt hier auch nicht irgendwie...
Aber bei Thomas Keller, zurück zu ihm zu kommen, merkst du schon, na klar, über all dem steht natürlich, er bringt Sicherheit in die Defensive. Jetzt haben sie eins geschluckt in Magdeburg, aber früher haben sie ja immer mal zwei geschluckt pro Spiel. Und das merkst du ganz deutlich. Und wenn er vorne noch da ist, Grunde genommen der kleine Schlotterbeck, wobei wir wollen es ja mit den Vergleichen nicht, jetzt mache ich auch schon hier die Vergleiche auf, finde ich, ist das super, dass er da jetzt im zweiten Spiel, und das stärkt ja sein Selbstbewusstsein, und du merkst, der hat so ein positives Selbstbewusstsein, der hat so eine positive Attitüde, das ist nicht arrogant.
Und was ich auch durchaus bemerkenswert fand, er hätte jetzt auf diese Frage, nach dem Traumdebüt, die habe ich ihm ja gestellt, hätte er sagen können, jo, war ein großer Tag, hab mich super gefreut, bin angekommen, hab abends noch mit einem Pilz gefeiert oder sowas. Nee, die hat gesagt, ja, klar, ist gut gelaufen, ist aber schon wieder Vergangenheit, weil gleich ist Elbklassiko und wir als Dynamo Dresden wollen weitermachen. Da habe ich gedacht, okay, auf den Mann kannst du dich verlassen.
Nee, muss man wirklich sagen. Und, wie sagt man es immer so schön, Hansi, du hast tausende Fußballspiele gesehen, psychologisch nicht der ungünstigste Zeitpunkt, oder so kurz vor der Halbzeitpause?
Definitiv. Also da haben sie es genau richtig erwischt. Wobei es ja auch Leute gibt, die sagen, kurz vor der Pause das Tor zu fressen, ist eigentlich psychologisch dann der bessere Zeitpunkt, weil dann wiederum der Trainer die Gelegenheit hat, in der Halbzeitpause zu coachen. Ich halte ehrlich gesagt beide Varianten für fragwürdig. Wir haben es oft genug erlebt, dass ein vermeintlich günstiger Zeitpunkt gar nicht so günstig war. Also wie oft im Moment zum Beispiel in der Nachspielzeit noch die Führung fällt, aber trotzdem noch der Ausgleich. Ja, aber also für Dynamo stand natürlich mit Halbzeitpfiff fest. Ab jetzt haben wir was zu verlieren. Und dafür, muss ich sagen, haben sie dann die zweite Halbzeit relativ schmerzfrei über die Zeit gebracht. Das war aber auch irgendwie, und da kommen wir ja gleich dann noch zum anderen Thema, ich habe mich irgendwie so gewundert, aber ohne es zu formulieren, dass das Stadion irgendwann deutlich, deutlich ruhiger geworden ist als am Anfang. Am Anfang war es ohrenbetäubend, da habe ich auch unserem Leiter der Sendung zweimal sagen müssen, du musst lauter sprechen, wenn du mir was auf den Kopfhörer sagst, weil hier knallt es wirklich. Und dann habe ich mich irgendwann so ein bisschen gewundert, auch weil Magdeburg ja das Tor brauchte. Was ist jetzt passiert? Aber mir war natürlich nicht ansatzweise bewusst, dass da wirklich dann Dinge im Umfeld der Partie passiert sind, die sich dann natürlich auch auf die Stimmung ausgewirkt haben.
Ging mir 100% genauso. Ich habe zu meinem Moderator im Studio, zum Robert, gesagt, Robert, das ist aber von der Stimmung jetzt eher enttäuschend. Da bin ich Lauteres aus Dresden gewohnt. Jetzt hier in der zweiten Halbzeit, die müssen doch die Mannschaft pushen. Aus dem Gästeblock kam viel, war auch laut. Aber aus der Magdeburger Kurve nur bedingt dann nochmal, als die Chancen da waren, wo auch Schreiber gut hält, auf den wir jetzt gleich zu sprechen kommen. Aber insgesamt war es sehr leise und unerklärlich zum Zeitpunkt da am Samstag. Leise, wir konnten es uns, werden wir jetzt gleich drüber nochmal reden, auch da nicht so richtig erklären. Klar, man vermutet dann in der heutigen Zeit immer medizinischer Notfall. Genau. Aber dazu kommen wir gleich. Lasst uns erstmal das Sportliche und die zweite Halbzeit nochmal besprechen. Klar, Magdeburg mit den Chancen und auch mit einem sehr guten Tim Schreiber. Aber ich sag auf der anderen Seite, es verbietet ja auch niemanden, zum Beispiel Vincent Vermeer, den Deckel drauf zu machen und das 3:1 zu machen.
Hat er technisch, glaube ich, gut gemacht. Ne? Fabian Klose hat das dann, du auch als Mittelstürmer, weiß er das natürlich, als früherer Mittelstürmer, auch analysiert, dass er sich wahrscheinlich, also Vermeer, für die schwierigste Variante, für den Chipball da versucht hat zu entscheiden, ging dann nicht rein. Aber klar, das war die Chance für Dynamo, den berühmten Deckel drauf zu machen. Dann hätte es diese doch sehr, sehr spannende, sehr, sehr lange Nachspielzeit nicht gegeben mit den beiden Matthijssen-Chancen. Aber ich fand insgesamt, dass Dynamo das wirklich sehr reif und ordentlich zu Ende gebracht hat. Also auch in der Nachspielzeit stand diese 1-2 brenzlichen Situationen, ja, das ist das Matchglück, was Thomas Stamm ein Stück weit auch angesprochen hat. Aber in Summe war das in Ordnung und man hätte sich von Magdeburg auch ein bisschen mehr Sturmlauf erwartet.
In Summe ist schön.
Ja, ist irgendwie, seitdem Thomas Stamm das nicht mehr sagt, ist das irgendwie, liegt das wahrscheinlich brach und ich habe das übernommen, dummerweise.
Hat er sich's wirklich abgewöhnt?
Ja, komplett. Also Thomas Stamm sagt nicht mehr in Summe. Also mit Veröffentlichung des Bildbandes Buches zum Aufstieg, er hat es noch ein, zweimal gesagt, einmal bei uns beim Jahresendinterview, da hat er es aber, glaube ich, auch sagen wollen. Aber ansonsten in Summe abgewöhnt.
Heieiei, ein Mann lässt sein Markenzeichen einfach liegen. Hat er sich das so lange erarbeitet und jetzt sagt das nicht mehr.
Naja. Zweite Halbzeit, Hansi, siehst du es ähnlich wie Tino?
Ja, also wie gesagt, es war dann plötzlich eine etwas merkwürdige Atmosphäre, weil es nicht mehr so laut wurde. Der 1. FC Magdeburg mit dieser unheimlichen Wucht der Fans braucht das eine Tor, aber so richtig haben sich die Ereignisse auch nicht mehr überschlagen. Klar, das Tor kann jederzeit fallen. Schreiber hat gut gehalten, aber man kann wirklich nicht sagen, dass Dynamo Dresden mit Ach und Krach am Ende dieses 2:1 über die Zeit gebracht hat. Das war nicht so. Ich glaube, die größten Glücksmomente, das waren wirklich ganz klar diese beiden Aluminiumtreffer in der ersten Halbzeit. Und das muss man ja dann auch mal sagen, das gehört eben auch dazu. Dynamo Dresden auf Platz 1 der Vereine in der zweiten Liga mit dem größten Alu-Dusel. Es waren die Pfosten- bzw. Lattentreffer Nummer 9 und 10. Und in dieser Hinsicht führt Dynamo die Statistik an.
Ja, aber wir können auch sagen, dass Dynamo jetzt Rückrunden-Tabellenführer ist in der zweiten Bundesliga. Also auch das darf erwähnt werden. Du,
ganz klar, wenn das Spiel ist mit den beiden einzigen Siegern des ersten Spieltags und Dynamo zieht das Ding, wie man ja inzwischen immer wieder sagt, dann ist Dynamo Rückrunden-Tabellenführer.
Wobei ich, und da nochmal der Ausflug in die erste Halbzeit bei dem Ding von Pesch, diesem verunglückten Schuss von der Strafraumgrenze, der auf einmal lang und länger wird, da bin ich auch wieder bei Tino. In der Hinrunde wäre der wahrscheinlich reingegangen, bei Dynamo.
Oder? Wahrscheinlich beide schon, erst Zukowski, dann Pesch.
Ja. Also am Ende bringt Dynamo den Sieg über die Zeit, auch Tino, dank eines starken Tim Schreiber. Und da musste ich an deine Ausführung der Vorwoche denken, weil ja alle sagen, ja, wann kommt denn jetzt Elias Bethke? Und das ist doch wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Und du hast letzte Woche gesagt, nee, also jetzt gibt's ja erst recht keinen Grund, da irgendwas zu wechseln. Tim Schreiber strahlt, glaube ich, auch eine gewisse Selbstsicherheit aus. Jedes Spiel, wo er so auftritt, wie er gerade auftritt, macht ihn natürlich stabiler, macht ihn stärker, stärkt sein Selbstbewusstsein. Er will ja auch keine Fehler machen. Und aktuell, da kann, glaube ich, Elias Bethke, und du hast den Vergleich von vor ein paar Jahren gebracht, ähnlich wie Kevin Broll mit den Hufen schauen, ist Tim Schreiber weiterhin zwischen den Pfosten.
Absolut. Und vielleicht sprechen wir ein paar Wochen auch vom Proll-Effekt sozusagen. Vielleicht wird das ja auch ein Eigenname in der Dynamo-Historie, der Proll-Effekt, der jetzt eben Tim Schreiber stark gemacht hat. Und wenn es so ist, wird das auch allen Beteiligten recht sein. Wie gesagt, Elias Bethke, ein großes Talent, viel, viel Potenzial. Aber sei mal ehrlich, Tim Schreiber kam genauso mit solchen Meriten nach Dresden, wo man gesagt hat, ein großes Talent, junger Mann noch, hat Potenzial, ist seine erste Zweitligasaison, die er jetzt als Stammkeeper hält. Insofern lernt er auch dazu. Und am Ende ist das jetzt diese Drucksituation, dieser Konkurrenzkampf, der auch Schreiber nur gut tut. Und vielleicht wächst er dran. Und ich bin gespannt, wie wir im Sommer reden. Wir wollen jetzt auch noch, also ich will gar nicht die Torwart-Diskussion anheizen oder eine Schärfe rausnehmen, sondern nur feststellen, momentan passt es. Und wie wir 10 Feldspieler haben, die irgendwo ihre Stammplätze haben, würde ich auch im Tor jetzt überhaupt keinen Bedarf sehen. Und ich glaube aber, Elias Bethke hat sicherlich auch noch trainingstechnisch noch die ein oder andere Woche Nachholbedarf.
Das hat ja Thomas Stamm auch gesagt, hat gesagt, der braucht noch ein bisschen. Und wie gesagt, wie sie es gerade machen, ist genau richtig, dass sie da auf Tim Schreiber setzen und fahren gut damit. Und ich schmier da nochmal Leim und den Mund, Tino. Du hast ja immer gesagt, okay, das mit dem Blick der Tabelle, das ist so eine Sache. Man kann Vorletzter sein und natürlich die Konkurrenz im Blick haben. Und man kann Vorletzter sein und abgeschlagen sein. Und das stimmt natürlich. Also ich sag mal, jetzt hätte ich die Tabelle auch so genommen, wie sie gerade ist, und wäre mit der in die Winterpause gegangen. Und da hätte es mich auch nicht gestört, wenn du Vorletzter bist. Weil jetzt, trotz Tabellenplatz 17, gucken alle irgendwie gerne auf die Tabelle, weil sie natürlich auch die Teams davor sehen. Und es sind gleich 4 Teams, die 20 Punkte haben, also nur einen Zähler besser sind als Dynamo Dresden. Da kann man dann schon mal anders auf die Tabelle schauen, als zum Beispiel letzte Woche vor dem Spiel gegen Fürth, als es für den Moment 6 Punkte Rückstand waren.
Ist schon krass, ne? Was 7-8 Tage jetzt in der Wahrnehmung und auch so was in der ganzen Haltung auf die Saison da verändern können. Und Dynamo ist gerade die Mannschaft der Stunde. Und klar geht das in den anderen Vereinen genauso. Und ich möchte jetzt nicht in der Haut von Bielefeld stecken, die jetzt natürlich genauso drüber nachdenken. Die kommen jetzt zu einer wieder erstarkten Dresdner Mannschaft. Und über Fürth brauchen wir gar nicht reden. Und was in Düsseldorf los ist, können wir uns alle vorstellen. Da ist auch ein großes Umfeld. Insofern ist Dynamo jetzt zwar tabellenmäßig noch nicht, aber so von der aktuellen Lage so ein bisschen in der Pool-Position. Aber da bin ich dann bei Sören Gonder. Nach 2 gewonnenen Spielen ist der Klassenerhalt eben auch noch nicht geschafft. Und das ist jetzt ein bisschen, vielleicht jetzt schon ein weiter Blick voraus, aber für Bielefeld auch die Hürde, jetzt nicht davon auszugehen und damit schaffen wir Bielefeld erst recht, sondern da ist die Ernüchterung dann auch schnell wieder da, wenn man das jetzt irgendwie mit nur ein Deut weniger angeht.
Ja, und die Arminia ist zurückgekommen. Es hätte ja noch schlimmer laufen können gegen Kiel. 2-0 hinten, am Ende das 2-2. Die Preußen haben einen kleinen Antilauf im Moment. Also dieser alte Uli Hoeneß Spruch mit The Trend is your friend. Das trifft natürlich da unten im Tabellenkeller ganz klar im Moment auf Dynamo zu. Und wenn man jetzt den Samstag ausblendet, natürlich auf den 1. FC Magdeburg, der ja in den Spielen vorher sensationell performt und gepunktet hat. Aber Dynamo wäre gut beraten, sagt sich natürlich leicht. Aber warum eigentlich nicht, diesen Flow mitzunehmen, diese Erfolgswelle zu reiten? Sie sind Spitzenreiter der Rückrunde nach 2 Spieltagen, okay. Haben jetzt das Heimspiel gegen einen Mitkonkurrenten da unten. Und wenn du jetzt einige Wochen stabil bleibst und da weitermachst, wo du in Magdeburg aufgehört hast, dann kann es sein, dass du schon sagst, Ende Februar gucke ich mir die Tabelle noch viel lieber an als im Moment.
Naja, die Wochen nach Bielefeld wären halt hammerhart. Also dann musst du...
Dann kommen die Spitzen, ja.
Schalke, Elversberg, Hannover und Darmstadt. Das wird dann nicht einfacher. Aber wenn du jetzt so gefestigter auftrittst, wie jetzt in den ersten 2 Spielen, dann können vielleicht auch in den Spielen was gehen.
Das ist ja so ein bisschen wahrscheinlich gerade so die Ernüchterung, die Magdeburg durchmacht. Ich meine, die haben von den letzten 5 Spielen 4 gewonnen, 1 unentschieden gespielt, verlieren jetzt gegen Dresden und sind wieder richtig dick im Abstiegskampf drin. Ne? Die waren ja gefühlt auch auf dieser Welle.
Wenn die gewonnen hätten, wären sie 7 Punkte weg gewesen.
Genau. Und Patrick Sander sagt am Samstag dann in der Spielanalyse, ja, was haben denn einige Leute hier gedacht, dass wir jetzt durchmarschieren, dass wir jetzt, dass das hier so weitergeht? Und da dachte ich, okay, Dynamo, pass auf, es müssen schon noch ein paar Siege herkommen, um wirklich sicher die Klasse zu halten.
Ja, die 2 Siege reichen nicht aus.
Also wenn irgendjemand in Dresden jetzt glaubt, aber ich glaube, ich kann es mir auch nicht vorstellen, so, jetzt sind wir auf einem guten Weg und ab jetzt laufen die Dinge von alleine, der hätte ja nichts verstanden, aber ich wüsste auch nicht, wer das sein sollte, und Thomas Stamm ist es schon mal ganz bestimmt nicht, also es wird richtig laut werden gegen Bielefeld, ausverkauft, und wenn dann der Sieg rausspringen sollte und wenn du dann die direkten Abstiegsränge verlässt, vielleicht sogar über dem Relegationsplatz stehst, ich glaube, dann wird's halt richtig laut in Dresden, und du hast das gerade angesprochen, Jens, danach kommen die Spiele gegen die da oben, aber das ist ja eben auch ein Wesensmerkmal dieser zweiten Liga. Dieser alte Fußballspruch, jeder kann jeden schlagen, dass du den wirklich anwenden kannst auf diese Spielklasse, und es gibt überhaupt keinen Grund aus Sicht von Dynamo Dresden zu sagen, ja, Schalke steht weit über uns, Elversberg, Darmstadt, da ist eigentlich nichts zu holen. Nee, weit entfernt, und man sieht es ja auch, wo zum Teil die Mannschaften halt ihre Punkte liegen lassen, und das macht diese zweite Liga schon, also was die Spannung angeht und die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Vereine, deutlich spannender als zum Beispiel die Bundesliga.
Mich hat es für Stefan Kutschke gefreut, dass er auch am Schluss dann nochmal eingewechselt wurde. Als Dresdner Junge ist ja für ihn auch dieser Elbklassiko was Besonderes. Und da den Schlusspfiff zu erleben, da auch nochmal diesen Sieg in diesem speziellen Spiel auf dem Feld zu erleben, glaube auch für ihn, der sich ja im Spätherbst seiner Karriere befindet, etwas Besonderes gewesen.
Ja, war ja auch eine bemerkenswerte Einwechslung. Ne? Also da Ferner und Kutsch gekommen, bei Führung, klar, Vermeil geht runter, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Thomas Stamm da gesagt hat, ich möchte, egal ob vorne nochmal was passiert oder hinten, ich möchte jetzt gerne, wenn die weiten Bälle kommen, noch ein bisschen mehr Kopfballstärke auf dem Platz haben.
Coole Dance-Vibes kamen dann aus der Dynamo-Kabine. Es war gar nicht diese typische Fußball-Feier-Musik, sondern waren wirklich schöne Samstagabend-Dance-Vibes. Wir haben es dann bei der Pressekonferenz mitbekommen. Die war nicht weit weg. Der Pressekonferenzraum von der Kabine, da hat man das so ansatzweise gehört. Und bei der Pressekonferenz, weil das ja immer jetzt auch Thema ist, war das überhaupt noch kein Thema. Das, was dann in den Stunden danach aufploppte, da habe ich so die ersten Videos zugespielt bekommen. Ein Merkmal war natürlich der Polizeihubschrauber, wobei da habe ich mir nur bedingt Gedanken gemacht, weil ich mir gesagt habe, okay, es ist halt ein brisantes Ostduell. Das ist dann halt so, dass der die ganze Zeit über dem Stadion kreist. Und ja, am Tag danach gab es dann halt die Mitteilung, über 60 verletzte Polizisten. Das Spiel hat es leider in die Tagesschau geschafft, mit einer Bild-Textschere. Ich verstehe immer noch nicht so richtig, warum das Bild vom Dynamo-Blog eingeblendet wurde, weil es ja um Dynamo
eigentlich in dem Sinne nicht geht, weil die Ausschreitung, die Ursache, die Fans des ersten oder die sogenannten Fans des ersten FC Magdeburg sind. Und das Ganze ist natürlich ein gefundenes Fressen für Polizeigewerkschaft und Innenminister. Wir haben im Dezember alle noch gesagt, wie toll das ist, wie die Fans zusammen einheitlich für etwas kämpfen, was dann auf der Innenministerkonferenz nicht beschlossen wurde, wo sie gemeinsam demonstriert haben. Und jetzt wurde das natürlich am Samstag ein bisschen konterkariert. Und ich will keinesfalls das mit einer Pyro in Verbindung bringen, weil das ja manche auch schon wieder durchmischen. Pyrotechnik und Gewalt gegen Polizei. Nee, das hat mit der Pyrotechnik, die Pyro sah geil aus in beiden Blöcken. Das muss man einfach mal sagen. Und die Choreos sahen auch geil aus. Und das gehört auch irgendwie zur Fankultur. Was nicht zur Fankultur gehört, das ist auch ein Teil der Geschichte, wenn man Pyro in einen anderen Block schmeißt und wirft. Das gab's ja beim Dynamo-Block, erste Halbzeit, Ende erste Halbzeit, da flog ein bisschen was. Und dort hast du gemerkt, dort kriselte es ein bisschen. Dort, die haben sich dort beschimpft, ja, da griff auch ein bisschen der Sicherheitsdienst ein. Da dachte ich, da wird jetzt wohl wahrscheinlich gleich die Polizei kommen. Aber das war meine Wahrnehmung. Das war das Einzige, was ich im Stadion so mitbekommen habe. Das hat sich dann relativ zügig beruhigt. Da flog dann auch nichts mehr in den Block. Und da haben sich die Gemüter dann auch beruhigt.
Es kann sein, dass das natürlich auch dieser Feuerwerkskörper, ich will jetzt nicht von einer Rakete sprechen, dafür war es ein bisschen zu dünn, aber sowas in ein Publikum zu schießen, das ist für mich also von einer derartig moralischen Verkommenheit, dass ich mich wirklich frage, sag mal, ihr wisst gar nicht, wen ihr dann wo trefft und ob das jetzt eine Frau, ein Kind oder ein alter Mann ist oder egal wer, es ist völlig egal. Ich hatte so ein bisschen im Nachhinein den Eindruck, dass das vielleicht der Auslöser gewesen sein könnte, aber es war dann, wenn es so war, auch wirklich der Auslöser, auf den offensichtlich viele Magdeburger gewartet haben, denn die Eskalation, die unstrittig diesmal, im Gegensatz zu dem, was in Berlin passiert ist, eine Woche vorher von den Magdeburgern ausging, von den Anhängern, die war ja geplant. Also da gibt's ja viele Indizien, die dafür sprechen, dass das alles vorbereitet war. Und ja, mir geht's auch ein bisschen wie dir, Jens, ich ärgere mich dann nichtsdestotrotz. Und wir müssen bedingungslos auf der Seite der Polizei stehen, wenn sie angegriffen wird. Das ist völlig unstrittig. Aber wenn dann sofort wieder Populisten kommen und sagen, so die Vereine müssen jetzt langsam dafür sorgen, dass das aufhört, dann sage ich, langsam dafür sorgen? Wann haben wir denn sowas zum letzten Mal erlebt? Ich wüsste es gar nicht in den letzten Jahren. Also man will uns ja immer erzählen, dass die Stadien unsicher sind, was kompletter Bullshit ist. Und jetzt war aber der Fall da, wo es ausnahmsweise gestimmt hat. Dank an die Magdeburger dafür, dass sie alle Bemühungen der deutschen Fanszenen für eine Fankultur einzustehen kaputt machen. Ich freue mich, wenn jeder, der da gewalttätig geworden ist und man kann ihn überführen, wenn er bestraft wird. Das halte ich für eine absolute Selbstverständlichkeit. Aber jetzt so zu tun, als wäre das der Normalzustand in unseren Stadien, das ist schlicht und einfach weit entfernt von der Realität. Und ich kann nur allen sagen, es gibt Zehntausende in diesem Land, die kämpfen dafür, dass in den Stadien eine gesunde, eine faszinierende Fankultur ausgelebt werden kann, für die uns andere Fußballländer in Europa beneiden. Und das darf man sich nicht kaputt machen lassen von denen, die in Magdeburg Gewalt, Randale und Krawalle geplant haben.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Insofern finde ich es aber gut, Jens, du lachst, weil ich insofern gesagt habe, es ist mir selbst aufgefallen, da bin ich erstmal
in Summe. Das ist das Thomas Stamm in Summe von Tino, wir zählen mittlerweile insofern.
Ehrlich.
Jetzt hätte ich es fast schon wieder gesagt. Es ist ein schöner Ersatzeinstieg, finde ich.
Ich sage immer, nicht vergessen darf, wobei auf der anderen Seite, muss ich vielleicht auch mal drauf achten.
Wobei mir halt aufgefallen ist, und das finde ich gut, rückblickend jetzt, wie klar das aufgearbeitet ist und dass man schon relativ schnell, nämlich am Sonntag, gesagt hat, von wem alles ausging, dass man da auch Fanlager nicht vermischt. Ich nehme da gerne und bewusst jetzt auch mal die Dynamo-Fans insofern ein Stück weit auch in Schutz, weil ja oft dann alles über den Kamm geschert wird. Dann sind es die Fans und dann wird Dynamo oft genug auch mit reingemischt. Diesmal, ihr habt das selber gesagt, ihr wart vor Ort. Mein Eindruck vom Fernseher, insofern war es ja gut, wenn einer von uns dreien auch mal die Außenperspektive hatte. Ich habe mich da geopfert und habe gesagt, da bleibe ich halt in Dresden, guck's am Fernseher.
Ja. Am Fernseher frieren, hast du halt... Frieren für Dynamo, ne?
Ja. Ich habe am Fernseher
hast du das halt gar nicht gemerkt. Auch dieser, dass die Stimmung nicht ganz so prall war, ist so am Fernseher nicht aufgefallen und alle anderen Vorkommnisse. Und da ist jetzt mein Switch zur Tagesschau oder zu dem, was du gesagt hast, Jens. Man hatte eher den Eindruck, diese 10-minütige Spielunterbrechung hat dem Spiel ein bisschen den Stecker gezogen und die ging von Dynamo aus. Deswegen war noch am Samstagabend eher das Grundgefühl aus dem Dynamo-Fanblock, gab es den Ärger, nämlich die viele Pyro, der Nebel, die 10 Minuten Unterbrechung, die Stimmung war weg, das Spiel war nicht mehr so griffig. Aber, und deswegen ist es gut, dass wir euch als Augenzeugen da hatten und dass das jetzt im Nachgang auch so dezidiert aufgearbeitet wird, die Gründe dafür lagen halt hinterm Stadion sozusagen. Und ansonsten, wie gesagt, alles, was Hansi gesagt hat, alles, was du gesagt hast, Jens, ganz genau, Pyrotechnik, da bin ich dann auch Team Fabian Klos, der das, fand ich, auch sehr klar nochmal eingeschätzt hat, Pyro als Choreografie immer, Pyro geworfen, aus der Hand geworfen, nie, und Gewalt verbietet sich sowieso.
Also wie gesagt, Ende der ersten Halbzeit gab es diese kleinen Gegeleien zwischen Gästeblock und dem angrenzenden Magdeburg-Block. Das hatte sich aber dann, wie gesagt, beruhigt und hatte gar nichts, 0,0 mit der Pyro im Dynamo-Block zu tun. Die Pyro war ja im Grunde genommen, erste Halbzeit gehörte Magdeburg, zweite Halbzeit dann Dynamo um die 50. Minute herum. Und dass der Nebel abziehen musste, das hatten wir ja tags zuvor auch in Hamburg erlebt. Also das ist ganz normal gewesen und die Spieler haben sich da ein bisschen warm gespielt, weil, Tino, du konntest nicht wissen, es war ziemlich kalt und deshalb, damit die auch bei Temperatur bleiben, haben die sich dann so ein bisschen warm gespielt, aber das hatte damit dann gar nichts mehr zu tun. Die Ereignisse, als die Pyro im Dynamo-Block war, die müssen ja schon passiert gewesen sein, weil das war ja zur Halbzeitpause. Und nochmal, davon haben Hansi und ich nichts mitbekommen, nicht weil wir es nicht wollten, sondern weil wir natürlich weit entfernt davon sitzen, weil die Leute dann immer fragen, das müsst ihr doch gemerkt, das müsst ihr doch mitbekommen haben. Naja, aber ein Stadion ist relativ groß.
0,0. Also wir haben noch, ich schätze mal, eine halbe Stunde über den Abpfiff hinaus gesendet mit Interviews und. Wir hatten danach eine Nachbesprechung. Wir sind dann mit einigen Kollegen zurück in die Magdeburger Innenstadt gefahren. Und ich bin am nächsten Tag relativ früh in den Zug gestiegen, zurück nach Hamm bzw. Herbern, und habe dann irgendwann mitbekommen, dass da überhaupt was war, und war dann natürlich auch relativ erleichtert, als ich gehört habe, dass es eigentlich tatsächlich allen so gegangen ist. Es hat sich außerhalb der Tribünen abgespielt, deswegen gibt's ja auch keine Bilder davon, deswegen ja auch diese Textbildschere in der Tagesschau, bin ich zu 100% bei dir, wo man dann vielleicht auch hätte sagen können, Moment, stopp, lass uns mal eben dieses Bild prüfen, weil das passt nicht zu dieser Meldung. Und da sieht man dann aber auch, wie irgendwie Redakteure, die sich nicht mit Fußball befassen, sagen, ja, wir brauchen irgendwo irgendein Bild. Und dann waren da eben, ich glaube, drei Vermummte auch drauf. Das sieht dann immer ein bisschen martialisch und gefährlich aus. Und dann reicht das, um dieses Bild zu wählen. Aber es war im Prinzip ein krasser Widerspruch zu dem, was eigentlich vermeldet wurde, nämlich dass Magdeburger Anhänger, wie auch immer man sie betiteln möchte, die Polizei attackiert haben.
Ja, ich glaube, das wird noch eine Rolle spielen. Und ich glaube, dem einen oder anderen Innenminister, dem einen oder anderen der Polizeigewerkschaft hat der Samstagabend ungewollt in die Karten gespielt.
Also das hört sich ja immer nach Verschwörungstheorie an. Aber wir haben 2012, 2013 diese absurde Sicherheitsdebatte gehabt, wo ein Rainer Wendt, das muss man sich ja nochmal auf der Zunge zergehen lassen, gefordert hat, man müsse nach einem Platzsturm die Stehplätze abschaffen. Und da muss ihm irgendjemand mal gesagt haben, übrigens, Rainer, das ist ein reines Sitzplatzstadion. Also du erzählst hier einen derartigen populistischen Blödsinn. Lass es lieber, es ist peinlich. Und in der Folgezeit wurde halt der Platzsturm der Düsseldorfer Fans nach einem Aufstieg zu einem Bürgerkrieg umgedeutet, obwohl sogar die Polizei gesagt hat, in dem Fall null populistisch, das war eine Aufstiegsfeier. Es war alles in Ordnung. Es gab ein bisschen vorher natürlich härter, völlig klar, aber das, was auf dem Rasen passiert. Und das hat so eine Eigendynamik bekommen, und daran habe ich mich erinnert gefühlt, als jetzt plötzlich die Innenministerkonferenz wieder versucht hat, die Zustände im deutschen Fußball zu dramatisieren, am Ende durch ihre eigene Statistik so widerlegt wurde, dass sie sich am Ende noch ein bisschen festhalten konnte am Pyro-Thema. Und wer das in Berlin miterlebt hat, ich war nicht dabei, habe mit vielen Leuten gesprochen, der muss sagen, ja, da ging die Eskalation von der Polizei aus. Und das muss man dann auch genauso benennen. Und wenn es anders ist, so wie jetzt in Magdeburg, dann muss man es auch genauso benennen und man muss der Polizei in dem Fall die Solidarität aussprechen und man muss sagen, bestraft die Täter. Aber hört auf, endlich den Fußball immer und immer wieder für Law and Order, Hardcore-Politik zu missbrauchen. So, jetzt bin ich fertig.
Machen wir hier einen Cut und sprechen noch mal ganz kurz über das Sportliche bei Dynamo Dresden. Ich habe nämlich schon den Eindruck, in dieser Rückrunde, Hansi, du hast es vorhin erwähnt, 4 Neuzugänge haben gespielt, über Elias Bethke haben wir gesprochen, jetzt kommt noch ein neuer mit Ben Bobcin aus Mainz. Die bringen ein neues Qualitätslevel in die Mannschaft und die bringen auch natürlich eine Unbekümmertheit. Sie haben die Hinrunde nicht erlebt, sie haben auch diese Niederlagen nicht erlebt, wo Thomas Stamm immer gesagt haben, ja, wir waren eigentlich auf Augenhöhe mit dem Gegner, wir haben teilweise auch unglücklich verloren. Sie haben sich mit 2 Spielen jetzt, die gespielt sind, kann man sagen, glaube ich, ganz gut verstärkt. Und das ist nicht nur der gute Job von Sören Gonter, von Thomas Stamm, von Stefan Zimmermann, sondern ich möchte auch mal Paul Wagner hervorheben, ein Kaderplaner, der noch ziemlich jung ist und wenn man so in den Kreisen sich umhört, den alle wirklich schätzen, der wirklich auch ein schlaues Köpfchen ist, der natürlich nie im Vordergrund steht, aber der da, glaube ich, ein paar Fische geangelt hat, die ziemlich gut sind. Klar sagen einige, ja, was ist denn dann im Sommer? Jetzt geht's gar nicht dran, an den Sommer zu denken. Ja, die sind alle nur ausgeliehen. Aber du musst ja ein begrenztes Risiko gehen. Du weißt ja, in einer Situation, wenn du Tabellenletzter bist mit 13 Punkten, ne, da kannst du nicht all in gehen und sagen, du holst dir jetzt 6 Spieler. Du musst das Risiko begrenzen. Hast natürlich die Mehrzahl der Spieler ausgeliehen. Die sind dann im Sommer wahrscheinlich weg. Aber du kannst ja dann im Sommer neu planen, neue Transferperiode machen. Und ich denke, du wirst auch eine mutigere Transferperiode machen als im vergangenen Sommer. Auch mit einem Sören Gonter, der hier schon angekommen ist.
Ich meine, das ist ja ein bisschen typisch Dresden, wenn man jetzt sagt, ja, warum habt ihr die nur ausgeliehen? Was ist denn nächste Saison? Ich meine, wir reden im Dezember, als diese Transfers angebahnt wurden. Da war Dynamo alle 6 Punkte weniger. Du hast die Tabellensituation angesprochen. Das mit 2 Siegen in der Rückrunde spricht sich das alles locker aus. Und wie gesagt, auch jetzt ist der Klassenerhalt noch weit, weit weg. Insofern finde ich alles richtig gemacht. Es gab jetzt eine Ausnahmesituation. Jetzt mussten Spieler her und machen wir uns nichts vor. In Thomas Keller wechselt nicht nach Dresden und lässt sich fest verpflichten. Also ich möchte fast sagen, für kein Geld der Welt. Und ob in Robert Wagner kommt und so weiter und so fort, Jason Checker, ob die sich auf Dauer in so einem Winter für Dynamo bekennen, das glaube ich alles nicht. Insofern ist das Leihgeschäft für die Winterpause sowohl für die da oben als auch für Dynamo halt da unten fast eine perfekte Möglichkeit und der Sommer wird neu bewertet. Und dann können wir, nehme ich gerne Hansi beim Wort, wenn das so weitergeht, gucken wir im Februar noch lieber auf die Tabelle und dann können wir vielleicht Ende März, Anfang April schon für die neue Zweitligasaison planen. Aber das sind wir jetzt, das ist jetzt auch typisch Dresden. Insofern ziehe ich meine letzten 2 Sätze sofort wieder zurück.
Nö. Es waren 3-mal also, insofern.
Ach so. Also in Summe 3-mal, ne? Also das Lustige für mich war ja, ich war das letzte Mal in Magdeburg vor dem Elbklassiko beim Spiel gegen den 1. FC Nürnberg. Und wisst ihr, wer mein Experte oder wer der Experte an meiner Seite war an dem Sören Abend? Gonter. Sören Gonter, genau. Jetzt sind wir wieder in Dresden. Sören ist inzwischen angekommen und ich fand es wirklich bemerkenswert, in welcher Windeseile die Mosaiksteinchen an die richtigen Stellen gefallen sind. Innenverteidigung, Rechtsverteidigung, defensives Mittelfeld, vorne kreativ. Das fand ich schon bemerkenswert. Es wird so oft gesagt, ja, das braucht dann Zeit, bis das zusammenwächst. Nee, es waren durch die Bank jetzt eben Neuverpflichtungen, die sofort geholfen haben. Bobcin kommt noch dazu. Auf der Torwartposition muss man abwarten, aber alles zugesagt. Schreiber macht es im Moment richtig gut. Es gibt keinen Grund, ihn rauszunehmen. Jetzt darf man, glaube ich, noch gespannt sein, was mit Hoti wird. Das ist ja ein Name, der immer und überall gehandelt wird, dass Dynamo ihn gerne hätte, auch um sich in der Innenverteidigung noch ein bisschen breiter aufzustellen, ist völlig klar. Ich bin gespannt, ob der SFC Magdeburg sagt, ne, entweder ihr zahlt das, was wir haben wollen, nämlich eine Viertelmillion, oder ihr lasst es sein, oder ob man sich noch irgendwie trifft. Aber das, was der Sören in kürzester Zeit in Dresden transferpolitisch gemacht hat, das fand ich schon sehr bemerkenswert.
Wie hast du denn Sören Gonter so als Experten erlebt?
Ja, ich habe, glaube ich, nur ein oder zweimal mit ihm zusammengearbeitet, aber das gilt eigentlich für alle. Das ist bei Sky, und das sage ich jetzt nicht, um den Kollegen irgendwie Honig ums Maul zu schmieren, aber es ist egal, ob dann Tusche kommt oder Simon Terodde, jetzt Fabi Klos halt. Es macht mir immer sehr viel Spaß, weil es alles eben nicht nur gute Fußballer waren, sondern es sind alles Typen.
Ja, so, ich finde es auch immer ein Zugewinn, oder? Wenn man einen Experten mit an der Seite hat, der dann wirklich mal auch in der Liga gespielt hat, der auch das Gefühl kennt und für so einen Samstagabend, für so ein Elbklassiko, ich finde, das macht schon was aus. Und rhetorisch war Sören Gonter schon immer gut geschliffen, aber ich glaube, der Job bei den Medien hat ihm sicherlich auch nochmal geholfen, ja, so ein paar Formulierungen zu finden, wie er dann mit uns umgehen muss.
Ja, dann war es eine gute Schule und ja, Sky heftet sich dann mal das Ganze so ein bisschen als Revers.
Das ist eine Top-Mannschaft in der Liga im Moment. Und hier auswärts auch noch. Und dann gehst du in Rückstand, nachdem du 20 Minuten, glaube ich, ein richtig gutes Auswärtsspiel machst, die ersten 20 Minuten. Zieh ich wirklich alle Hüte vor. Das ist natürlich jetzt ein geiles Gefühl, mit 6 Puppen aus der Pause rauszukommen. Hätte schlechter laufen können.
Das ist Fußball. Aber morgen ist wieder vergessen. Und dann gucken wir uns ein Bielefeld an. Und da muss auch wieder laufen. Ich gucke hier überhaupt nicht auf mich. Also wir gucken nur komplett auf die Gruppe und ich bin einfach unfassbar stolz auf alle, wie wir das Spiel auch vorbereiten, auch was wir in den ersten 20 Minuten hier spielen, sagt der Ottmar auch gerade. Ist einfach richtig gut, weil wir es richtig gut vorbereiten, die ganze Woche, richtig gute Energie haben, weil wir, klar, richtig harte Entscheidungen dabei haben. Also die Jungs, die zu Hause geblieben sind, Ben, der gestern dazugekommen ist, der jetzt auch noch mit drin ist, weil das ist nicht einfach und jeder ordnet sich hier runter, auch die, die reinkommen, das ist top und es gibt allen eine Energie und dann verdienst du dir, auch wenn du so spielst, verdienst du es dir, dass so ein Ball mal gegen den Innenpfosten und wieder rausspringen. Das sind Momente, das habe ich von Ewald Lien gelernt, das verdient man sich. Und ich finde, das haben wir uns heute verdient. Das erste Mal, wir können Spiele gewinnen. Wir können überzeugend Fußball spielen, weil wir können zusammen verteidigen. Wir können Standards nicht nur aus dem eigenen Netz holen, sondern auch einem Gegner ins Netz reinlegen. Ah, da ist jetzt so viel dabei, wo wir unfassbar viel rausziehen müssen einfach, wo wir mit einer breiten Brust jetzt zu Hause gegen Bielefeld auftreten müssen. Aber wissen, jetzt denken wieder alle, boah, super gestartet, Bielefeld nicht so gut. Auch wieder schwer, auch wieder Druck. Aber deswegen Tabelle, ihr wisst es interessiert mich nicht. Wir haben gesagt 17 Spiele und wir werden auch noch auf die Fresse kriegen, 100%. Und da müssen wir ruhig bleiben und deswegen bleiben wir auch jetzt nach 6 Punkten ruhig, weil heute immer noch genug Themen waren zum Analysieren. Wir haben genug Videomaterial diese Woche, um aufzuarbeiten. Deswegen erst schlecht läuft, bleiben wir ruhig. Wenn es gut läuft, bleiben wir auch ruhig. Bei 2 von 17 Spielen ist noch gar nichts. Wir wollen ja nicht drum rumreden, dass es natürlich am Trainingsplatz, wenn du 10 gegen 10 spielst, Jungs gibt, für sie es dann in dem 10-10 keine Minuten gibt. Und dass das nicht einfach ist für die Jungs, dass das eine schwierige Situation ist, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Da haben wir gesagt, über allem steht eine Mannschaft. Fängt einer an zu stinken, gibt's Ärger. Und da fängt überhaupt gar keiner an zu stinken. Das leben sie alle. Es sind, wie gesagt, bei dem einen oder anderen echt harte Entscheidungen. Für die Jungs auch schwierige Situationen. Und ihr wisst, bis 2.2. ist das Fenster auf. Ich kann jeden von ihnen verstehen, wenn sie kommen würden und würden sagen, so, wir müssen reden. Es gibt die und die Möglichkeit. Da sind wir sicher bei dem einen oder anderen gesprächsbereit. Aber wichtig war erstmal, dass wir unsere Hausaufgaben machen in Bezug auf unseren Kader. Und das haben wir geschafft. Die Mannschaft blüht auf. Wir sind besser, als wir es in der Hinrunde waren. Und das ist das Wichtigste.
Habt ihr jetzt nur über Spiel gesprochen, du und Dortmund Show, oder habt ihr auch über Atropo gesprochen?
Über den Rasen.
Ja, ist gut, oder? Gut, neu vom
Rasen war gut. Nein, natürlich necke ich den Ottmar dann da noch. Wenn Ottmar wollte mich früher mal nach Sandhausen holen, wir kennen uns schon ewig und das ist halt das Geschäft. Er macht seinen Job für seinen Verein, ich mache meinen Job für meinen Verein und ihr kennt ja die Themen, die es gibt. Deswegen auf der einen Seite geht's bis zum 2.2., auf der anderen Seite geht's bis zum 2.2. Aber Stand jetzt bin ich total zufrieden und ich habe es euch vorher gesagt, ich bin total überzeugt von dieser Mannschaft und von den Jungs und ich bin es jetzt immer noch.
Was ist denn jetzt mit Andi Roti? Was hast du denn für ein Gefühl? Wir haben ihn ja gefragt, Sören Gonter. Der hat ja wirklich nach dem Schlusspfiff noch mit Ottmar Schork gesprochen. Tino, dein Gefühl von der Ferne aus? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt Andi Roti noch festhalten in Magdeburg und sagen, du musst jetzt irgendwie noch hier bleiben.
Na, alles, was man hört, sieht, was ihr erzählt, was so zugetragen wird, kann ich mir es auch nicht vorstellen, dass der Transfer jetzt noch irgendwie platzt. Vielleicht geht es noch um kleine Details, vielleicht geht es noch um die letzten 1.000 Euro, dass eine Ablöse fällig wird, ist klar. Aber dass Dynamo unablässig Interesse hat, hat Sören Gonder nochmal deutlich gesagt. Ich glaube, das hat Thomas Stamm auch angedeutet. Insofern wüsste ich jetzt wirklich nicht, was noch dagegen spricht. Dass Andy Hodi gerne herkommen möchte, hat er auch immer wieder verdeutlicht. Ich denke, es ist nur eine Frage von Tagen, bis der Transfer perfekt gemeldet wird.
Und dann musst du allerdings natürlich sagen, der ein oder andere wird sicherlich noch Abschied nehmen müssen, wollen. Ich glaube, die ein oder andere Träne wird schon noch fließen in der Dynamo-Kabine, weil so ist es ein bisschen zu groß, weil du spielst ja nur in einem Wettbewerb. Wenn du jetzt noch europäisch spielen würdest, würde ich sagen, okay, dann sind 30 Spieler okay, aber so ist es ein bisschen too much.
Also mindestens der eine und vielleicht auch noch der andere. Also das ist klar. Also vielleicht,
ich würde sagen, mindestens drei, oder?
Na, wenn wir den Kadergröße nehmen, vielleicht auch vier. Mhm. Und da fehlt mir aber fast schon die Fantasie, wer das alles sein soll. Also, und da sind wir dann bei dem, was du gerade gesagt hast, Stichwort Tränen. Also da wird es den einen oder anderen, sage ich jetzt mal, für uns Außenstehende treffen, mit dem wir noch nicht rechnen. Ich glaube, intern ist das eine andere Sicht auf die Dinge. Da wird der eine und der andere auch wissen und vielleicht auch schon offensiv suchen. Von Dominik Kotter wissen wir es. Für mich, und da blicke ich von außen zum Beispiel auf den Spieltagskader gegen Fürth und den Spieltagskader gegen Magdeburg, fällt jetzt zweimal der Name Claudio Kammerknecht, ist für mich ein Indiz.
Jonas Ömichen könnte verliehen werden.
Jonas Ömichen könnte verliehen werden. Gleiches könnte man auch von Toni Menzel sagen. Jetzt kam er.
Das glaube ich eben nicht, weil der zum Einsatz kam am Samstag. Da dachte ich, na Toni, das hilft dir jetzt ein bisschen.
Auf meiner internen Wird-Verliehen-Liste habe ich ihn jetzt auch erstmal wieder runtergenommen seit dem Samstag. Aber da ist natürlich ein bisschen Bewegung. Ne? Jakob Zickler hatten wir auch schon mal angesprochen. Aber vielleicht hat der nach einer langen Verletzungspause trainiert er einfach jetzt ein halbes Jahr in Dresden mit und lernt dadurch. Es gibt da viele Möglichkeiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gespräche vorbereitet sind und dass wir da jetzt bis kommenden Montag noch die eine oder andere Meldung hören.
Ja, und wenn ihr sagt, da wird die eine oder andere Träne fließen, ich glaube, unterm Strich wissen natürlich auch die Spieler, wenn insgesamt 7 neue kommen, wenn es dazu kommen sollte, mit dann auch noch Roti, dann habe ich hier keine Chance mehr. Und dann gibt's vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt, dann gehe ich lieber zu irgendeinem Verein, wo ich vielleicht sogar Leistungsträger bin, wo die Menschen sich freuen, dass ich da bin, weil ich ihnen auf dem Spielfeld weiterhelfe. Wenn sich das finanziell halbwegs darstellen lässt, dann wäre es ja am Ende eben schon eine Win-Win-Win-Situation. Nämlich Dynamo kann sich von einem Spieler trennen, der Dynamo halt in dieser Saison nicht mehr weiterhelfen wird. Der Spieler spielt endlich wieder, hat vielleicht ein bisschen mehr Freude am Profileben und der aufnehmende Verein hat dann hoffentlich viel Freude mit dem neuen Profi.
Ich bin komplett bei dir, Hansi. Es ist natürlich so, diese Wehmut entsteht, weil da auch sicherlich der ein oder andere Aufstiegsheld mit dabei sein wird und weil man uns ja auch immer erzählt, dass die Stimmung, und ich glaube, das ist wirklich so in der Kabine, wirklich eine gute ist, auch für ein Team, was aktuell keine gute Hinrunde gespielt hat, haben die sich alle sehr, sehr gut verstanden. Aber natürlich, du übst den Beruf Fußballer ja nicht aus, um oben auf der Tribüne zu sitzen und den anderen zuzuschauen, wie sie deinen Job ausüben. Von daher willst du dann auch mal wieder um Punkte spielen und gegen den Ball treten. Jan-Hendrik Marx könnte auch so ein Thema sein, wobei der einen gut dotierten Vertrag hat. Mal sehen.
Ja, ich bin gespannt. Also das sind die Namen, die wir jetzt, glaube ich, genannt haben, die in Frage kommen. Und wenn wir da auf 4 kommen, ist es dann auch okay, denke ich, um ordentlich die Rückrunde zu bestreiten. Also mit einer angemessenen Kadergröße.
Gut, dann wollen wir noch ganz kurz über den bis dato letzten Neuzugang sprechen. Ben Bobzien wurde am Freitag verkündet, der Transfer, die Leihe bis zum Sommer vom FSV Mainz. Sören Gonter erklärt mal kurz, was man an Ben Bobzien ganz besonders schätzt.
Dass Ben uns auf den vorne auf den Positionen, ob es jetzt der linke Flügel ist, ob es der rechte Flügel ist, auch mal in der Spitze spielen kann, eine zweite Spitze spielen kann. Also Ben ist da sehr, sehr variabel einsetzbar und kann eben in diesen Zwischenräumen, ähnlich wie es Jason uns auch gibt, Situationen lösen, kann 1-1 lösen, hat eine gute Intensität gegen den Ball. Und ich finde uns jetzt auf diesen Außenpositionen, und man, Luca Herrmann kann auch immer eine Außenposition spielen, aber wir haben mit Jason und Ben jetzt Spieler für die Zwischenräume, gute Auftaktbewegung. Wir haben mit Nisse, mit Lemmy Spieler für die Tiefe. Also das ist jetzt einfach eine Konkurrenzsituation, die aber auch jeden Einzelnen besser macht. Und das ist am Ende das Schöne.
Ja, und wir wollen den Neuen, also Ben Bobzien, den Mann vom FSV Mainz, natürlich auch selbst mal zu Wort kommen lassen.
Dann willkommen in Dresden. Bist du jetzt schon ein paar Tage hier? Wie hast du dich eingelebt? Wie hast du dich eingegroovt?
Bisher ganz gut. Das hier ist jetzt, oder war meine zweite Trainingseinheit.
Die Mannschaft hat mich ja sehr gut aufgenommen. Ich glaube, das ist auch immer sehr wichtig, um sich schnell anzukommen und ja sich schnell wohlzufühlen in der Gruppe. Und ja, ich glaube, das ist uns gut gelungen.
Wie hast du das Magdeburg-Spiel, das Spiel deines neuen Vereins, verfolgt?
Ja, mega geil. Mit dem Derby-Sieg, ich glaube auch in der Situation extrem wichtig für uns. Und ja, hoffe, dass wir das in den nächsten Spielen auch so auch zeigen können, dass wir auch gegen gute Mannschaften oder Mannschaften mit einem guten Lauf auf jeden Fall schlagen können.
Du kennst dich ja schon mit dem Prinzip Leihspieler ganz gut aus, warst in Österreich, auch in Elversberg. Was hat jetzt den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, klar, ich lasse mich jetzt nochmal ausleihen, ich brauche Spielpraxis und ich gehe aber nicht den Weg Österreich, sondern ich probiere es mal in der zweiten Liga. Weil ein Zweitligaspiel hast du noch nicht auf dem Konto. Du hast schon in diversen Ligen gespielt, aber Zweitligaspiel fehlt dir noch.
Nee, das habe ich noch nicht. Aber ich glaube, als Dresden angefragt hat, war ich sofort eigentlich davon überzeugt, hatte richtig Bock, hier zu spielen, der Mannschaft ja in der Situation zu helfen. Ja, und ich hoffe, das können wir dann auch als Team und ich bestätigen.
Auf was können sich denn die Fans freuen bei dir?
Ja, ich hoffe auf das ein oder andere Tor, und auf schnelles Spiel nach vorne und ja einfach Spaß am Fußball. Das kann die sehen, glaube ich.
Was ungewöhnlich bei dir ist, du hast mehr Europacup-Spiele als Bundesligaspiele. Kann nicht jeder von sich behaupten.
Nein, aber das hat natürlich auch mit der Situation Doppelbelastung zu tun gehabt. Aber ist immer cool, doch dann auch paar Spiele in der Conference League zu haben und ich glaube, das tut dem Spieler oder mir sehr gut.
Kennst du hier von der aktuellen Mannschaft Leute? Man kennt sich ja im Fußball immer, aber gibt es ein paar Jungs, die du besonders gut kennst und mit denen du jetzt schon Kontakt aufgenommen hast und die dir auch schon ein paar Tipps für Dresden gegeben haben?
Robert kenne ich sehr gut von der Nationalmannschaft. Wir waren früher auch Zimmerkollegen. Genau, den habe ich ein, zwei Sachen gefragt, habe ihn ein bisschen ausgefragt über Dresden, über den Verein, bevor ich hierher gekommen bin und mit dem verstehe ich mich sehr gut.
Tino, deine Olympia-Vorbereitung am Sonntag, Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld im Stadion oder kuschelst du nochmal, nimmst nochmal Stäckchen und versuchst dich irgendwo einzuhüllen?
Zweiteres.
Ist nicht dein Ernst, echt?
Nein. Jetzt war ich zweimal nicht dabei, Jens. Ja, jetzt hat Dynamo zweimal gewonnen. Jetzt müssen wir praktisch, soll ich jetzt verantwortlich sein, wenn das gegen Bielefeld in die Hose geht?
Ja. Hansi, dich hören wir beim Flutlichtfreitag. Köln gegen Wolfsburg, oder?
Also ja, muss ich kurz fragen, ihr kennt bestimmt ja den Stachanow, ne? Stachanow, der sowjetische Arbeiter, der sein Soll so unglaublich übererfüllt hat, dass er ausgezeichnet wurde und dass es auch überall die Stachanow-Plakette gab in der Sowjetunion für Leute, die fleißig gearbeitet haben.
Das war der Adolf Hennecke in der DDR. Das ist der Adolf Hennecke. Die weibliche Form war die Frieda Hockauf.
Jetzt. Herrlich. Ihr fragt euch jetzt natürlich, was will Hansi damit? Also ich sage euch mal kurz, morgen Abend Weserstadion, Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim. Am Mittwoch Champions League Konferenz für Sky Austria zum ersten Mal in meinem Leben. Zwei Spiele an einem Abend, weil natürlich bei 18 Spielen zeitgleich.
Was, dann guckst du auf zwei Bildschirme?
Ja, auf zwei Bildschirmen, Arsenal und Saint-Gilloise. Muss ich dann also mir vielleicht selbst ins Wort fallen, mache ich auch zum ersten Mal in meinem Leben. Am Donnerstag, ich glaube, Betis gegen Feyenoord. Ebenfalls für Sky Austria am Freitag, du hast es angesprochen, der Flutlichtfreitag und ich fahre am nächsten Morgen aus Köln in den Kraichgau und mache dann TSG Hoffenheim gegen Union Berlin.
Aber das ist nicht nur der Start, das bist du ja in einem Hock auf Hennecke und ihr Stachanow. Also ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist ja Wahnsinn.
Diese ganzen Preisverleihungen, die sprengen meinen Terminplan, die jetzt kommen.
Und das noch zum Schluss. Also die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden hat nicht viel gemein mit der TSG Hoffenheim. Aber ich muss bei Christian Ilser jetzt auch immer ein bisschen an Thomas Stamm denken. Thomas Stamm war ja jetzt nicht kritikfrei nach dieser Hinrunde. Und der ein oder andere, ist das noch der Richtige und so? Und Thomas Stamm, muss man sagen, aktuell sehr, sehr sicher im Sattel. Und die TSG Hoffenheim mit Christian Ilser, der im Frühjahr, glaube ich, einer der Trainer war, die auf dem wackeligsten Stuhl saßen.
Definitiv.
Und, also ich bin jetzt kein Hoffenheim-Fan und weit davon entfernt, aber sie sind momentan die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga.
Wenn Hoffenheim morgen das Nachholspiel in Bremen gewinnen sollte, dann hätten sie aus den letzten 13 Spielen eine Bilanz von 10 Siegen und 2 Unentschieden und stehen damit punktgleich mit dem FC Bayern München.
Hansi ist vorbereitet, Jens, merkst du?
Alle Statistiken dieser Welt.
Hansi hat Karteikarten geschrieben, sehr gut. Genau.
18 Stunden die Woche. Stachanov.
Kommentiert 28 Spiele, macht alle Statistiken. Schläfst du auch irgendwann?
Ja, das schaffe ich irgendwie noch in den Zügen dann. Nein, also das ist schon alles okay. Und es ist tatsächlich auch so, das ist jetzt nicht bei mir der Dauerzustand, sondern es ballt sich in dieser Woche, aber nicht so, dass ich es als unangenehm empfinde. Also es war jetzt kein Klagen, ne?
Aber da sagen wir umso mehr Dankeschön, dass du Zeit gefunden hast in dieser ambitionierten Woche. Dann jetzt ran an die Vorbereitung für diese 583 Spiele, die du in den nächsten Tagen zu kommentieren hast. Gute Temperaturen. Du sitzt ja auch ein bisschen in der Box, von daher. Aber in Bremen ist es hoffentlich nicht ganz so kalt. Zieh dich warm an, Hansi.
Genau. Und ich habe ja seit neuestem dann auch diese Wärmesohlen dabei. Also perfekt. Es geht.
Ne? Hansi, vielen Dank.
Sehr gerne. Euch beiden alles Gute. Und hoffentlich auf bald in Elbflorenz.
Eins muss ich auch mal wieder feststellen, Tino. Wenn man jetzt so in Magdeburg gewesen ist, das Stadion ist ja auch nicht viel, viel älter als das von Dynamo. Aber da lernt man erst mal wieder zu schätzen, was für gute Arbeitsbedingungen wir in Dresden haben.
Das sprach sich rum, bis in meine damals noch warme Stube, dass es in Magdeburg nie so prall war. Ne?
Ach, da gibt es so einen Arbeitscontainer, dann haben die noch einen Pressekonferenzenraum. Und da muss ich sagen, ich bin echt glücklich, dass ich in dem Stadion in Dresden mit unserem schönen Balkon, mit dem großen Arbeitsraum, wirklich gute, sehr, sehr gute Arbeitsbedingungen habe. Und das 17 Mal in der Saison. Wenn wir jetzt eine Zweitliga-Saison nehmen.
Und es darf auch gerne bei 17 Mal bleiben. Es muss nicht 19 Mal sein in der Saison, ne?
Na wenn, dann sind es 18 Mal und 19 Mal vielleicht noch durch den DFB-Pokal.
Naja, spielen. Ich meinte eher so in die nächste Saison blickend. Auch da dürfen es gerne, ne?
Gerne, ja. Nee, also von daher muss ich mal sagen, wir meckern ja auch oft und wenn was nicht passt, aber da muss man echt mal sagen, da sind wir auch ein bisschen verwöhnt in Dresden und haben wirklich einen sehr, sehr guten Standard. Auch jetzt, was das Essen betraf.
Also das wollte ich jetzt gerade noch ansprechen, weil da hast du mir ja ein Foto geschickt, wo ich tatsächlich ein bisschen Fantasie brauchte, weil ich es nicht erkannt habe, was es denn sein könnte.
Frikadelle und Linsencurry. Frikadelle, Kickernote, würde ich mal sagen, 3,5. Linsencurry, 6. Ne, ging gar nicht.
Also abgestiegen sozusagen.
Aber das war nicht Madrid-Liga tauglich. Das ging gar nicht. So. Wochenende haben wir ja schon gehört. Du bist nicht im Stadion, du verfolgst das Ganze, aber du bereitest dich schon ein bisschen auf Olympia vor.
Brauchst mich nächste Woche übrigens nicht fragen, wie viele Sachsen dabei sind, das weiß ich jetzt schon. Ja. Es sind insgesamt, wenn man alles so früher mal Sachsen im weitesten Sinne, 24.
Stark.
Mehr als ich dachte.
Stark. Ich bin Sonntag im Stadion. Weißt du, wo ich Samstag bin?
Ich muss ganz kurz nachdenken, das steht ja jetzt noch in keiner Schlagzeile, von daher muss ich mir wirklich mal kurz, ins Wochenende getanzt wird ja schon Freitag. Wo bist du Samstag? Eishockey ist auch, Handball ist Handballspiel? Nee.
Ich bin Samstag, sammle ich einen
Spenden?
Bin ich noch nie gewesen. Ich bin am Samstag bei einem Hallenturnier im Fußball in Schwedt. Ich war noch nie in meinem Leben in Schwedt, aber ich bin beim sogenannten Tabakblütencup in Schwedt. Und freue mich, einmal in meinem Leben auch in Schwedt gewesen zu sein. Woher ich Schwedt kenne? Natürlich PCK Schwedt früher und Transkombi. Sagt ihr Transkombi war?
Nein.
Das war quasi das DDR-Monopoly. Und das haben wir als Kinder gespielt. Und bei Transkombi, bei diesem Spiel, da musstest du immer solche Verbindungen planen von Schwedt nach Frankfurt und was weiß ich. Und da war Schwedt mit dabei.
Stark. Das ist.
Und jetzt fahre ich mit dem Auto am Samstag nach Schwedt.
Das macht mich fast sprachlos. Also ich sinniere gerade drüber, dass uns gar nicht so viele Jahre trennen und dass ich das weder von dem Spiel hörte. Also Schwedt habe ich schon mal gehört.
Ja. Transkombi, das, wie gesagt.
Ich kenne nur Transkription, das steht jetzt immer da.
Wir haben heimlich Monopoly gespielt und offiziell. Gut, Tino, dann hoffen wir mal, dass der Trend nicht weitergeht. Es ist ja jetzt dieser Trend. Hinrunde hast du gegen Fürth und Magdeburg verloren. Und dann in Bielefeld gewonnen. Und das müssen wir jetzt ändern.
Ich habe so wieder so ein Bauchgefühl, aber wir reden nächste Woche drüber. Ich glaube, es wird nur unentschieden. Jetzt habe ich es doch verraten.
Ach Gott, ach
hätte ich es nicht sagen sollen?
Nee. Mitch Knie hat es am Samstag auf der Tribüne, hat sich das Ganze schon angeguckt.
Das ist gut. Das kann er doch machen, oder? Ja, das soll er doch mal gucken. Da hat er, das, hat er was mit dir gemeinsam gehabt und nicht mit mir. Ja, wenn er was mit mir gemeinsam gehabt hätte, hätte man es im Fernsehen gesehen. Aber dass man sich's angucken muss, das Ostduell, das ist ja klar. Erst recht in unmittelbarer Vorbereitung. Nee, ich denke, das wird schon am Sonntag. Und
wie, jetzt drehst du es auf einmal wieder um.
Ja.
Du hast unentschieden getippt. Nee, ich tippe auf Heimsieg.
Gut.
Tschüss, Dino.
Tschüss, Jens.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.